Ja, ich vergleiche das mal. Die nordafrikanische Küche ist ja häufig jetzt schon relativ publik in Deutschland. Das heißt so, wenn du anfängst mit Couscous oder mit Tabouleh oder
Bulgur, ja.
anderen, dann ist das völlig akzeptiert. Aber ich sage jetzt mal zentralafrikanische Küche oder westafrikanische Küche, ne, das ist etwas, wo ich auch mal wieder sage, Leute, sprecht nicht immer nur von asiatischer Küche. Ich war asiatisch essen. Ja, ich frage ich, ja, wo denn? In Japan? Japanisch, Koreanisch, Vietnamesisch,
Ja.
Chinesisch, selbst in China hast du hunderte von verschiedenen Küchen. Und so ist es natürlich auf dem Kontinent Afrika genauso.
Ja.
Und wir reduzieren aber in der Gesellschaft die Küchen immer auf bestimmte Merkmale, ne? Nicht nur in der Küche, sondern sonst ja auch
Ja.
häufig. Aber wenn die für einen festgesetzt sind, dann ist das halt scharf und ach ja, alles grau irgendwie, ne? Und da muss man gegen arbeiten, in Anführungszeichen, insofern, dass man viel mehr unternehmerisch sich auch traut, die Küche zu machen.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Kevin von Holt ist für den einen oder anderen vielleicht kein unbekannter Name, denn Kevin ist Connoisseur der gehobenen Küche, aka ein Koch extraordinär. Aber nicht nur irgendein Koch, sondern TV-Koch. Als kulinarischer Unternehmer bereichert er die Welt des Kochens auf vielfältige Arten, Weisen und Wegen und teilt in dieser Folge mit uns, wie er das trotz Hauptschulabschluss geschafft hat. Natürlich teilen wir noch so viel mehr. Insbesondere tauchen wir ein in die Welt des Kochens und wie man eigentlich zum Koch wird und was man da so beachten muss, wie sich das Ganze gestaltet. Also hört einfach rein und habt viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Kevin. Schön, dass du da bist.
Grüß dich, ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, schön, dass wir heute sprechen und deinen Werdegang besser näher kennenlernen können und auch so ein bisschen, ja, was dich treibt, was deinen Weg bestimmt hat. Ich bin super, super gespannt, weil ich noch nie mit einem Koch gesprochen habe und bin sehr, sehr gespannt darauf zu verstehen, wie sich so dein Alltag gestaltet auch und natürlich, wie du überhaupt dorthin gekommen ist an diesem Bereich in deinem Leben. Und bevor wir da hingehen, magst du dich einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörenden dich auch kurz kennenlernen können und wissen, was du so machst.
Gerne. Also ich bin Kevin. Wie alt bin ich jetzt eigentlich? Das ist immer so eine Sache. Ich habe mit 40 aufgehört zu zählen, wie alt ich bin. 45. Und ja, bin Vater von einer Tochter, verheiratet, jetzt in Hamburg hier ansässig. Geboren bin ich in Niedersachsen in Goslar. Und ja, bin seit über 30 Jahren als Koch unterwegs, genau.
Wow, okay. Du bist als Koch unterwegs, seit 30 Jahren, über 30 Jahren sogar. Das heißt, du hast sehr früh angefangen, ja,
Ja.
also schon in den Teenagerjahren mit dem Thema Kochen. Wie war das denn, bevor du wusstest oder dich in diese Richtung bewegt hast? Also, wie hat sich so deine Kindheit gestaltet hier in Deutschland?
Ja, also wie schon gesagt, geboren bin ich in einer kleinen Stadt in Niedersachsen. Und dort auch aufgewachsen. Und ja, das war natürlich eine spannende Zeit, sage ich mal so. Also die Stadt war natürlich so, dass ich dort der Einzige war, der anders aussah, wenn man so will. Also der einzige Schwarze. Das hat sich natürlich schon direkt nach der Geburt irgendwie an Aufmerksamkeit sozusagen erzeugt. Schon im Krankenhaus war das, glaube ich, in Goslar schon ein Highlight. Und dann zog sich das natürlich so weiter. Auf Kindergartenzeit war es natürlich immer auch für die anderen Kinder irgendwie ein bisschen anders. Für mich selber war es irgendwie gar nicht komisch, weil ich war ja, wie ich bin und ich habe mich auch überhaupt gar nicht anders wahrgenommen. Aber du merkst natürlich dann immer mal wieder in bestimmten Situationen, dass dich andere anders wahrnehmen. Ja.
Und du hast das als Kind wie genau bemerkt? Also haben dir die Kinder das dann gespiegelt oder
Ja,
ja?
das kann man so sagen. Also
Ja.
nicht alle, ne? Also ich hatte glücklicherweise auch viele, viele Freunde und es war alles wunderbar. Aber es kam immer zu Situationen, wo man natürlich schon Zentrum von Aufmerksamkeit war, die dann natürlich immer darum drehte, die Haare sind anders, die Hautfarbe ist anders, die Nase ist größer. Kann man da vielleicht irgendwie mal dran ziehen, sodass es dann irgendwie natürlich auch dazu kommt, dass es unangenehm wird. Also ein Schlüsselmoment war da im Kindergarten, dass dann die Kinder an den Nasenlöchern gezogen haben, dass es also wirklich eines auch ausgerissen ist,
Was?
ja. Habe ich bis heute noch so eine kleine Narbe hier.
Hm. Oh mein Gott. Alter Schwede. Wow. Ja. Und wie alt warst du da ungefähr so?
Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern an die Kindergartenzeit, aber ich muss ja so um 1, 2, 3 Jahre alt gewesen sein.
Was
ja, ja.
bitte? Oh nein. Ja. Und weißt du, was dann passiert ist? Also kannst du dich ja nicht dran erinnern?
Nee, also ich kann nur noch aus Erzählungen weiß ich das, beziehungsweise weil ich halt diese kleine Narbe an der Nasenflügel hier habe. Also es muss irgendwie im Spiel gewesen sein. Die Kinder wollten ausprobieren, ob die Nasenlöcher noch größer gehen oder ich weiß es nicht.
Wow.
Also eine ganz unschöne Aktion,
ja. Oh mein Gott, also die Geschichten, also ich bin immer wieder schockiert, ne? Also ich meine, man hat ja so einige Geschichten gehört schon, ne? Und auch selber erlebt hier und da.
Ja.
Und immer wieder ist es für mich so ein Schock, ne? Also ich das ist total crazy. Also ja. Dass Menschen, Kinder, dass sie in der Lage sind, solche Dinge zu tun, weißt du? Also man kennt ja eh schon dieses Gemobbe und dass man sich irgendwie ankeift und aneckt und so. Aber du als Mensch dann einfach auch so hinterfragt wirst, ne? Ja. So dein Dasein. Das ist halt nochmal so ein anderes Kaliber, finde ich.
Ja, es ist halt eine wahnsinnige Mischung aus einer Neugier, aus einer vielleicht auch ein bisschen Angst. Aber auch natürlich für die Person, die das dann erlebt, ist das natürlich, also ich würde nicht sagen, dass das für mich traumatisch war, aber es ist etwas, was man auf jeden Fall irgendwie natürlich immer bei sich behält. Ne?
Ja, ja.
Wie auch immer.
Und hast du das für dich dann mitgetragen als Kind? Also bist du dann mit einer gewissen Vorsicht oder sowas oder Vorahnung dann durchs Leben gegangen?
Ja, also Vorsicht würde ich nicht sagen, sondern es war halt immer so, dass ich natürlich immer irgendwie aufgrund der Erfahrungen schon auch mit etwas gerechnet habe, aber damit offensiv umgegangen bin. Offensiv dann natürlich auch manchmal ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen bin. Das heißt, mich dann auch gewehrt habe, auch manchmal körperlich. Ne? Also und das führt natürlich dann oder hat immer dazu geführt, dass es dann halt immer irgendwie auch ein Feedback gab, dass ich dann natürlich der Aggressor war sozusagen. Was ja schwierig ist in der Kindheit. Ne?
Und wie sind dann, also wie ist das so bei dir zu Hause gewesen? Also was für Feedback hast du da bekommen? Hieß es bei dir auch, ja, duck dich lieber, ne? Lass dich nicht bemerkbar machen sozusagen, ne? Tauch lieber unter in der Masse oder?
Ja. Also ich bin ja bei meiner Mama aufgewachsen. Mein Vater ist recht früh verstorben, aber meine Mama war in der Grundschulzeit genau anders. Also sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich mich nicht verstecken muss, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich auf gar keinen Fall irgendwie anders bin, schlechter wäre und dass ich mir das auch nicht einreden lassen soll. Und das habe ich dann auch nie gemacht und war da eher offensiv als defensiv.
Und trotz des Feedbacks bist dann nach Hause und hast gesagt, hey Mama.
Also es war natürlich häufig sogar schon so, dass sie die Information früher erreicht hat, als ich es ihr dann sagen konnte.
Die rufen dann zu Hause an und
genau,
so. Ne?
Genau, ja. Aber auch da war es dann nicht so, dass ich dann nur irgendwie Probleme zu Hause hatte, sondern es war natürlich so, dass sie auch sich gewünscht hätte, dass man das anders löst. Aber ich glaube, sie konnte auch schon einordnen, dass das nicht nur ich war, der da immer die Probleme geschaffen hat, sondern ja, dass das Thema auch dann von außen kam. Das führte dann sogar in der Grundschulzeit dann so weit, dass dann Lehrergespräche ständig zustande kamen und dann die Lehrer empfohlen haben, mich dann zum Kinderpsychologen zu schicken, weil aufgrund meines Verhaltens dann halt immer Probleme entstehen würden. Heutzutage, aus der Sicht von heute, kann man natürlich sagen, dass das Verhalten natürlich nicht nur durch mich alleine passiert ist, sondern es war natürlich auch eine Reaktion auf das, was auf mich eingegangen ist.
Ne? Ja, und auch super, dass deine Mutter das differenzieren konnte. Ne?
Ja.
Und ja, für dich ist das ja auch nochmal wichtig, glaube ich, weil deine Mutter als weiße Frau, da kann man ja ganz leicht vielleicht auch denken, naja gut, die stellt sich auf die Seite derjenigen, die so aussehen wie sie, eher als ne, in meinem Fall, gerade wenn dir suggeriert wird von außen, du bist irgendwie anders und ich weiß nicht, wie du das siehst. Ne? Also hast du da jemals hinterfragt, was so hautfarbentechnisch angeht, ne? Ob Menschen irgendwie gut oder böse sind, weil sie so und so aussehen und weil du so und so behandelt worden bist? Oder wie war das für dich?
Also für mich als in der Kindheit war es wirklich so, dass ich es erst recht spät überhaupt wahrgenommen habe, dass ich eine andere Hautfarbe in der Form habe. Also es war für mich jetzt nie ein Thema, dass ich jetzt irgendwie aufgrund meiner Hautfarbe anders bin, weil ich bin immer aufgewachsen, ganz normal. hatte Freunde, die weiß waren, ja. Mhm. Aber ich habe das erst dann später in der, ich sag mal so ab 5., 6. Klasse, so ein bisschen realisiert, dass dann auch, wenn man dann Bezug zu den anderen Familien hatte, dass da irgendwie Unterschiede irgendwie gemacht worden sind. Mhm. Aber
so vom Elternhaus dann ausgehend, ne? Von den Eltern.
Von den Eltern der Freunde oder der, wo man dann mal zu Besuch war. Mhm. Zu Hause war es dann, wie gesagt, durch meine Mutter auch so, glaube ich. Sie selber hat ja in den jungen Jahren Anfeindungen erlebt. Also sie ist durch die Kleinstadt spaziert, wurde schräg angeguckt. Es gab natürlich auch immer so Getuschel und Beleidigungen.
Mhm. Weil sie einen schwarzen Mann hatte?
Genau, genau. Und dann auch ein schwarzes Kind hatte. Ne? Mhm. Und das war zu der Zeit in so einer Kleinstadt wahnsinnig eigentlich, wenn man darüber heute nachdenkt, Grund genug, um sie quasi auch ins Abseits zu stellen. Mhm. Und selbst in der eigenen Familie, also ich weiß aus Erzählungen, dass mein Opa auch sehr skeptisch war, also ihr Vater. Mhm. Und auch da sich einen anderen Schwiegersohn in Anführungsstrichen beziehungsweise einen anderen Enkel auch gewünscht hätte. Mhm. Wobei es dann später ich sein allerliebster Schatz war. Ne? Mhm. Aber in der Situation habe ich viele Geschichten gehört, die beispielsweise dazu führten, dass empfohlen wurde meiner Mutter, dass sie doch bitte auf der Feldmark spazieren geht mit dem Kinderwagen und nicht durch die Stadt. Mhm. Also schon befremdlich dann auch.
Ja, wow. Ja, und dann merkt man wieder, dass durch Begegnung diese Vorurteile sofort wieder in den Hintergrund geraten oder verpuffen, ne, weggehen, wenn dein Opa plötzlich, ne, dich als sein Lieblingsenkel oder wie auch immer, ne, dich da so sehr ans Herz schließt, dann merkst du noch mal mehr, wie wichtig es ist, dass wir über diese Ängste hinaus uns auch die Menschen bewegen und schauen, wer ist denn dieser Mensch eigentlich dahinter, ne? Könnte der nicht potenziell mein bester Freund, meine beste Freundin oder sonst wer werden, ne?
Genau.
Ja,
spannend. Das war aber auch ein wichtiger Punkt in meiner Kindheit, dass ich wirklich immer gute Freunde hatte bis heute, auch aus der Zeit, die da überhaupt gar nicht, also die Freunde, die ich hatte, haben das überhaupt nicht interessiert, dass ich eine andere Hautfarbe, zwar war ich auch nie wahrnehmbar, dass da irgendeine unterschiedliche Behandlung war. Das ist wichtig, glaube ich.
Ne? Ja, absolut. Und du hast dann ja als Problemkind, sage ich mal in Anführungsstrichen, in der Schule dich da irgendwie durchgeboxt und bist dann in der Hauptschule gelandet.
Genau, richtig. Mhm. Also das ging dann natürlich in Niedersachsen, war die sogenannte Orientierungsstufe, wo man sich entscheiden musste, beziehungsweise wo entschieden wurde.
Genau, ja.
Ein System, was ich echt doof finde, ehrlicherweise.
Ja.
Wo dann entschieden wurde, nee, das wird wohl nichts mit irgendeinem höheren Schullaufbahn, das soll doch mal dann den Hauptschule Weg gehen. Und dann war natürlich da schon mal klar, das geht dann in die Richtung weiter. Das war für mich, es war insofern ein bisschen schwierig, weil meine ganzen Freunde alle im Realschul- oder Gymnasialempfehlung hatten. Zu der Zeit, also 5., 6. Klasse, war es dann auch so, dass ich Zuwachs in der Black Community in meinem kleinen Ort sozusagen hatte. Bis daher war ich alleine und dann plötzlich tauchten zwei weitere Kinder auf oder Jugendliche auf, die ja auch eine andere Hautfarbe hatten. Und das war natürlich eine spannende Situation, weil ich einerseits da in dem Ort natürlich etabliert war dann irgendwann und dann kommen nochmal zwei andere dazu. Mhm. Einerseits habe ich mich natürlich sehr gefreut und fand es spannend und interessant. Andererseits dachte ich, mal gucken, wie das so wird. Aber wir sind Freunde bis heute und war eine tolle Zeit. Aber auch da war es dann so, dass der Schulweg, es waren zwei Geschwister, waren Zwillinge und die Schwester hatte auch dann die Hauptschulempfehlung und der Bruder hatte dann die Realschulempfehlung. Aber auch das hat nichts daran geändert, dass man sich immer nach der Schule gesehen hat und miteinander unterwegs war.
Wart ihr da auch damals alle an einem Ort?
Genau, also
waren
das
die
war
Schulen
so ein,
auf dem gleichen Campus.
Genau, Schulzentrum, wie das dann so heißt. Und das war daher also auch halb so wild, weil man sich in den Pausen dann immer gesehen hat und das ging. Die Schulzeit an sich aber auf der Hauptschule war auch, also ich war jetzt wirklich nicht der beste Schüler und ich will da auch gar nicht irgendwie mir Schuld für geben, aber ich glaube schon fest daran, dass die frühe Festlegung und auch ein gewisses Bild, was Lehrer irgendwie aufgrund vielleicht von Schulakten bekommen, dazu führen, dass man da schon irgendwie vielleicht ein bisschen weniger Chancen auf jeden Fall hat. Ja. Mhm.
Würdest du sagen, jetzt rückwirkend, dass die Gründe dafür, dass du in die Hauptschule geschickt worden bist oder dahin empfohlen wurdest, dass das hauptsächlich an deinem Verhalten lag oder auch an deinen Leistungen? Und ja, wie würdest du das jetzt beurteilen?
Also ich glaube, das hängt schon zusammen. Also wenn man sogenannte Verhaltensauffälligkeiten zeigt, geht das meistens einher mit eher schlechteren schulischen Leistungen. Dazu kam natürlich auch, dass ich bin zu Hause soweit gut aufgewachsen, aber auch im sozialen Bereich waren wir ein Haushalt, der jetzt nicht zu den Reichen oder zu den Wohlhabenden gehörte, sondern es war schon auch nicht einfach und nicht so, dass man immer alles machen konnte. Mhm. Aber deswegen würde ich da jetzt nicht nur der Schule in Anführungsstrichen sagen, die ist da irgendwie schuldig dran, dass da die Leistungen so schlecht waren. Aber natürlich spielt das alles zusammen und das Verhalten begründet durch bestimmte Triggerpunkte im Bereich der Lehrer auch, aber auch natürlich der Schüler und Mitschüler, die dann dazu geführt haben, ja, dass man dann nicht sozusagen, wenn man auf der Kippe steht, und das habe ich häufig das Gefühl, wenn man sich entscheiden kann als Entscheidungsträger in der Schule, pushen wir ihn nochmal und geben ihn auf die Realschule oder sagen wir, nee, komm, das wird sowieso nichts und Hauptschule ist vorgezeichnet. Mm.
Und das war auch so die Message, ja, also es war nicht, ja okay, für deine Leistung bringen wir dich eher auf diese Stufe und dann kannst du es schaffen vielleicht, ne, dich hochzuarbeiten in Anführungsstrichen, sondern es war, ach, geh dahin, weil du schaffst eh nicht mehr.
Ja, also dieses Gefühl habe ich definitiv immer während der Schulzeit gehabt und es wurde mir so vermittelt, dass, ja, also mehr geht sowieso nicht und wenn du einen Hauptschulabschluss schaffst, dann ist gut, aber wenn nicht, okay, dann halt auch nicht. Also die Motivationsschwelle für einen selber war in der Zeit von außen, also wenn man den Schulapparat betrachtet, wirklich sehr, sehr gering, wenn nicht sogar demotivierend.
Ja.
Und das, ja, ist etwas, was wir eigentlich alle drei in der Zeit als schwarze Schüler auf diesem Schulzentrum irgendwie mitbekommen haben. Also wir haben schon gefühlt immer mehr kämpfen müssen, sage ich jetzt mal so, als andere vielleicht. Aber es waren halt auch ab und zu auch mal so ein paar Ankerpunkte an Lehrern da. Also man hatte in dieser Frühzeit so 2-3 Lehrer, die dann auch mal positiver waren und dann auch wieder mal ein bisschen hochgezogen haben und auch an Positionen und an Zeiten da waren, wo man vielleicht genau das brauchte, um nicht komplett abzurutschen. Also das gab es auch, aber es war halt einfach zu wenig dann. Ne?
Ja, ja, ja. Ich meine, wären die nicht da gewesen, ne? Was hätte da passieren können? Und ich meine, wenn man sich deinen Werdegang jetzt anschaut, man würde ja niemals denken, dass du auf der Hauptschule gewesen bist. So denkt man ja, ne? Wenn jemand in die Hauptschule geht, dann wird er wahrscheinlich nichts Großes machen, sozusagen.
Genau.
Wird vielleicht irgendwo, keine Ahnung, Klinkerputzer oder whatever, so, weil der wird dann wahrscheinlich nicht studieren, weiß gar nicht, was das ist und dem wird der Zugang dazu gar nicht gewährt, da wird gar nicht Werbung für gemacht, ne? Und du bist aber jetzt erfolgreicher TV-Koch und kulinarischer Unternehmer und machst all diese wunderbaren Dinge und warst auf der Hauptschule und das sieht man nicht, ne? Also man denkt es nicht und die Suggerierung ist, das kannst du nur schaffen, wenn du vorher auf dem Gymnasium warst, dein Abi gemacht hast und irgendwie am besten noch international irgendwie studiert hast in irgendeiner Ivy League oder so.
Genau. Ja, das ist die gesellschaftliche Sicht sozusagen, unabhängig jetzt vom Äußeren her. Aber das ist mir schon auch wichtig. Ich jetzt auch als Arbeitgeber sehe das so, dass ich möchte, dass klar wird, dass man nie irgendwie am Ende der Fahnenstange ist, sondern man kann auch mit einem guten Basisabschluss eine Lehre machen und mit einer Lehre kann man auch wunderbare Berufe erlernen. Und auch da, wenn man Lust hat, kann man dann nochmal was studieren. Also da haben wir in Deutschland viele, viele Möglichkeiten zu sagen, es gibt verschiedene Weggabelungen im Bildungssystem und wenn man genug Kraft und genug Motivation hat, dann kann man die auch gehen. Aber es war natürlich gerade zu meiner Zeit schon sehr, sehr schwierig, diesen Weg dann noch zu gehen.
Ja.
Aber ich habe mich da einfach reingebissen und hatte vor allen Dingen mit der Lehre da eine gute Basis zu sagen, hey, da mache ich weiter.
Wusstest du denn, dass das möglich ist? Also
nee, also ich wusste das immer, ich wusste zu dem Zeitpunkt nur, ich brauche einen Abschluss, ich brauche einen Schulabschluss, damit ich eine Lehre anfangen kann. Und da habe ich mich dann in den letzten Jahren natürlich auch reingehangen und habe es dann mit Ach und Krach geschafft, den Hauptschulabschluss zu machen, der dann natürlich wenn ich die nicht geschafft hätte, das, ich weiß nicht, was dann passiert wäre, ob ich dann überhaupt eine Ausbildung bekommen hätte und wie auch immer. Zum Glück habe ich es dann hinbekommen und hatte dann einen guten Lehrbetrieb und dann habe ich mich voll darauf konzentriert und habe gesagt, Mensch, ich will Koch sein, ich will ein guter Koch sein. Habe in der Lehrzeit dann mich voll reingehangen und hatte einen guten Lehrchef, der mich da auch unterstützt hat und gefördert hat und habe mich dann in der Zeit voll auf das konzentriert. Und als ich das erreicht hatte, die Lehre abgeschlossen hatte, meinen sogenannten Gesellenbrief hatte, dann wollte ich dann einfach mal raus aus dem kleinen Ort, in dem ich groß geworden bin und wollte dann ja eine nächste Stufe erreichen. Und dementsprechend ist es so, dass ich danach dann nach Hamburg gekommen bin, habe geschaut, was ist denn möglich für einen Koch. Da habe ich zum ersten Mal geschaut und hatte dann Lust auf so Grand Hotels, 5 Sterne plus und Luxus, sich das anzuschauen.
Also du, im Prinzip bist du im Doing gewesen.
Ja.
Ne? Also du hast gemacht und einen Schritt nach dem anderen gesetzt.
Sozusagen. Es gab keine Planung mit 14 oder 16 zu sagen, ich mache das, das und das und dann bin ich am Ende das.
Ja.
Das gab es nicht, sondern es gab immer das Hier und Jetzt und das will ich wirklich als Bestmöglichstes machen.
Mhm.
Und dann, wenn ich das erreicht hatte, habe ich gesagt, jetzt was geht denn noch? Was ist denn noch für ein Step möglich?
Das heißt, du hast dich da auch nicht mit den Gedanken, also den demotivierenden Gedanken zu sehr beschäftigt. Ne?
Genau.
Und es war zwar demotivierend, so die Lage vielleicht, aber dein Fokus war auf, okay, was kann ich denn tun?
Genau, richtig. Ne?
Mit dem, was ich jetzt gerade habe und worauf ich gerade Lust habe.
Wie kann ich mit meinen Möglichkeiten das Beste rausholen?
Mhm.
Ne? Und das hat mir dann in der Situation immer geholfen, dann auch einen gewissen Respekt zu bekommen für das, was ich dann geleistet habe. Das heißt also, wenn ich dann in der Lehre war und ich war der beste Lehrling des Jahrgangs, dann war das natürlich eine große Leistung in Anführungsstrichen und war dann in Anführungsstrichen dann auch ja mit dem, wo du herkommst oder wie du aufgewachsen bist oder welche Rahmenbedingungen du hast, so nach dem Motto, super Leistung. Und für mich war es dann so, dass ich glaube, ja gut, okay, das ist auch so, aber es muss noch mehr gehen. Also ich hatte auch schon immer einen inneren Antrieb, da doch noch mehr und immer was Weiteres noch auf den Zettel zu bekommen.
Und was hatte sich verändert? Also was würdest du sagen, hatte sich verändert von deiner Jugendzeit, in der du in der Schule eben warst und da vielleicht nicht diesen Antrieb hattest, weil du bist ja dann, du hast ja gesagt, du warst jetzt nicht unbedingt der beste Schüler. Und dann hast du aber plötzlich so geglänzt im Berufsleben.
Genau.
Also was war da dieser Change? Was hat dazu geführt?
Ja, also im Nachhinein kann ich wirklich sagen, es waren die, einerseits die handelnden Personen, die einen unterstützt haben, die einen gefördert haben und die einen auch Anerkennung gegeben haben. Und das habe ich wirklich in der Lehre wirklich gemerkt. Deswegen kann ich das auch immer nur empfehlen, wenn man als Schüler vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, in dem Alter noch nicht so den Kopf für die Schule hat oder nicht so gut ist, dass man dann doch auch schaut, komm, eine Lehre ist eine super Option, wenn man darauf Lust hat auf etwas, ist man von sich selber ja auch viel mehr motiviert. Ne? Natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht so eine riesen Lust auf Schule, ehrlicherweise. Und dann war meine innere Motivation natürlich auch eine andere als bei der Lehre als Koch, wo ich dann wirklich mich gefreut habe, irgendwie wieder was Neues zu lernen, wieder eine neue Seite des Berufs kennenzulernen und auch Verantwortung übernehmen zu können.
Mhm.
Also ich war dann im zweiten Lehrjahr dann schon Postenchef von einem Bereich in der Küche.
Mhm.
Das ist natürlich etwas, was einen stolz macht, wo man Verantwortung auch hat, wo einem was zugetraut wird. Und das habe ich in dieser Schulzeit dann einfach auch irgendwie im Nachhinein vermisst.
Ja. Also die Möglichkeit, sich zu entwickeln, ne, da im Prinzip auch so Cheerleader um dich herum zu haben, die dich motivieren und sagen, hey, cool, gut gemacht, jetzt ab weiter zum nächsten. Dass diese Umgebung, ne, man sagt ja auch immer, wenn man auf Instagram unterwegs ist, jetzt heutzutage gibt es ja immer wieder diese Zitate und Motivationsdinger und Sprüche, die da raus gepostet werden. Und das, man sagt ja auch oft, begebe dich in eine Umgebung, in der du gefördert wirst. Ne?
Genau.
Und das trifft ja bei dir total zu.
Richtig. Allerdings ist man natürlich in der Schulzeit gebunden an die Umgebung, in der man sein muss.
Ja, kannst du dir nicht einfach aussuchen.
Kann man sich nicht aussuchen. Und mir hätte es eigentlich schon gereicht, will ich mal so sagen, wenn ich nicht noch, ich verstehe die Situation auch von Lehrern heutzutage, dass man natürlich nicht sich um jeden einzelnen Schüler immer kümmern kann und ihn immer wieder motivieren und immer wieder fördern kann. Aber es wäre das Mindeste, ihn nicht noch runterzuziehen und ihm vielleicht immer das Gefühl zu geben, du schaffst das eh nicht. Also komm, sei mal mit dem Kleinsten zufrieden. Und wenn du das überhaupt hinkriegst, dann ist es in Ordnung.
Ja.
Also wenn man ihm einfach offen lässt und ihm die Chancen vielleicht aufzeigt, dann reicht das eigentlich schon, damit man die Möglichkeit hat, das zu erreichen.
Ja, ja, und ich glaube auch sehr stark an Gruppenmotivation. Mhm. Also ich glaube, dass wir als Menschen jetzt auch nicht unbedingt immer alle an die Hand genommen werden müssen, wenn wir uns einfach in einer Umgebung befinden, in der alle irgendwie aktiv sind, motiviert sind. Das färbt ja ab aufeinander. Ja, ne? Und wenn irgendwie alle so gehypt sind, dann will man ja auch nicht der Einzige sein, der da irgendwie mit hängenden Schultern rumläuft, sondern lässt sich davon irgendwie anstecken.
Ja, das ist gut, dass du das sagst. Das war nämlich im letzten Jahr der Hauptschule, wo es so da um die Abschlüsse ging, das waren wir als Klasse dann auch. Also wir waren als Klasse, weil gerade unser Lehrer, unser Klassenlehrer damals uns so demotiviert hat. Der hat uns als Kollektiv, hat der uns quasi nur runtergeredet und wir schaffen eh nichts und werden nichts. Und haben wir uns dann eigentlich als Klassenkollektiv dagegen gestellt und haben uns gesagt, nee, komm, dem zeigen wir es jetzt und wir machen unseren Abschluss.
Wow.
Und das hat mich dann auch wirklich sehr motiviert. Ja.
Schön, wow. Ja, das ist es, ne? Die Kraft der Massen, ne?
Ja.
Wenn man mal zusammenkommt und alle so same purpose, da motiviert dran sind, dann das so passieren ja auch die Revolutionen, ne?
Ja,
und Movements, die man so mitbekommt. Ja, schön. Und du hast dann deine Lehre gemacht und bist da sehr schnell aufgestiegen. Wie kann man sich so eine Lehre vorstellen? Mhm. Also was passiert da von A bis Z? Kannst du uns da mal durchführen?
Also die Lehre zum Koch ist schon auch eine Lehre, die sehr anspruchsvoll ist. Also die ist einerseits anspruchsvoll von den Arbeitszeiten, aber auch von den Aktivitäten, die man hat. Man sitzt also nicht nur irgendwo im Büro oder ist irgendwie an der Kasse, sondern es ist auch körperlich schon auch anstrengend, aber auch psychisch. Also zu meiner Zeit war es noch so, dass wir Teildienst hatten. Das heißt also, man hat morgens um 10 angefangen, hat dann bis 14 Uhr gearbeitet und hat dann Pause gehabt von 14 bis 17 Uhr.
Okay.
Und hat dann um 17 Uhr bis 22 Uhr gearbeitet. Mhm. Natürlich dann, wenn die Leute essen.
Mhm.
Das heißt, am Vormittag hat man Vorbereitungen getroffen für den jeweiligen Posten, auf dem man war. Es gibt ja so verschiedene Posten in der Küche. Kalte Küche, Beilagen und Soßen und Fleisch, wenn man so will, mal ganz grob gesagt.
Ja.
Und da ist man in der Lehre dann immer natürlich nicht der, der in der Regel das tolle Endmenü fertigt, sondern man arbeitet zu. Aber in einer guten Lehre ist es so, dass man natürlich auch gezeigt bekommt, wie bestimmte Dinge funktionieren. Also Soßen ansetzen, Fleisch vorbereiten, zum Braten, parieren, ähnliches. Und ich hatte Glück, wirklich einen guten Ausbildungsbetrieb zu haben, wo mir das auch wirklich vermittelt wurde. Denn wenn ich aus der heutigen Sicht schaue, wie viele Ausbildungsbetriebe oder viele Betriebe aufgestellt sind, da hatte ich in meinem Betrieb schon wirklich gute Möglichkeiten, viel mitzunehmen, wenn man es dann auch wollte. Das heißt, wir haben auch viel mit Wild gemacht. Dann wurden mal ganze Wildschweine aufgehangen und man hat die dann aus der Decke geschlagen, also das Fell quasi abgezogen.
Oh, wow.
Man hat dann wirklich richtige Soßen angesetzt, Braten noch angesetzt und konnte wirklich viel lernen, wenn man dazu Lust hatte. Und das hatte ich total. Und wenn das dann jemand, ist bei mir ja heute auch so, wenn ich junge Menschen habe, denen ich irgendwie was beibringen möchte, und sie haben selber Lust, das zu lernen, dann macht es einem selber auch viel mehr Spaß, es ihnen beizubringen. Und wenn ich dann später als Küchenchef irgendwo auch viele Azubis hatte, die man zur Lehre bringt, dann ist es natürlich irgendwann für einen auch so, dass man sagt, okay, wer Lust hat, der macht auch mit und den kann man dann auch wirklich gut mitnehmen. Man muss natürlich auch immer versuchen, die sagen, hey, ich habe irgendwie heute mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Zeit, die auch zu motivieren. Aber irgendwann ist natürlich in der Gastronomie und auch in dem Alltag in der Küche da die Chance vorbei, weil man muss sich dann auf die konzentrieren, die es wirklich, die Lust darauf haben, die das wirklich wollen.
Okay.
Und das ist in der Ausbildung als Koch so gewesen und ist, glaube ich, bis heute so. Was sich vielleicht ein bisschen verändert hat, sind die Zeiten. Also man muss halt jetzt schon für den Beruf attraktiver sein, dass Leute diesen Beruf erlernen. Da kann ich auch immer noch für werben. Also geht los und werdet Koch, macht die Ausbildung. Denn im Wettbewerb ist es natürlich immer noch rein von den Zeiten nicht so attraktiv. Also in meiner Lehre war es dann natürlich immer so, dass ich dann am Wochenende oder an Feiertagen, wenn andere in meinem Alter frei hatten, ja, dann arbeiten musste. Mhm. Aber ehrlicherweise hat das auch nicht dazu geführt, dass ich dann irgendwie weniger Freunde hatte oder dass es irgendwie nicht mehr funktionierte oder ich isoliert war, mhm, sondern es hat dann trotzdem immer funktioniert. Die Leute haben es dann verstanden und akzeptiert und man hat sich dann halt wann anders mal getroffen, mhm, oder ne, ist dann auch irgendwie, geht immer was.
Ja.
Also von daher, so eine Ausbildung ist nicht einfach, ist nicht leicht, aber wenn man da voll dabei ist und das mag, dann fand ich, ist das eine wirklich schöne Zeit gewesen. Ja.
Und so eine Ausbildung geht wie lang ungefähr?
Die geht 3 Jahre, mit einem Hauptschulabschluss 3 Jahre. Wenn, mhm, du irgendwelche Vorbildungen noch hast oder ich glaube sogar höhere Schulabschlüsse, kann man das auf 2,5 Jahre verkürzen, mhm, oder mit besonderen, ja, Ergebnissen, die man dann hat. Mhm. Das heißt, ich hab die mit 16 begonnen und ja, war dann mit, also ich bin immer so vom Jahrgang her ein bisschen jünger angesetzt, weil es ja immer im August losgeht, die Ausbildungszeiten. Mhm. Das heißt, ich war dann rechtzeitig mit 18 fertig. Ja.
Mhm. Wow. Und du hast gerade von den Posten gesprochen. Mhm. Das heißt, man geht dann in der Ausbildung auch durch diese einzelnen Posten, genau, durch und perfektioniert sie sozusagen?
Mhm. Genau.
Okay, und dann kann man Chef von so einem Posten werden oder Leitung von so einem Posten?
Na, aber erst nach der Ausbildung in der, ach, Regel. So. Also, okay, normalerweise. In der, yeah, normalen Ausbildung ist es so, dass man alle Posten durchläuft, sozusagen die komplette Basis des Kochens und der Küche und der Gastronomie sozusagen erlernt. Vom, wie gesagt, wie mache ich Dressings, wie mache ich Salate, das ist dann die kalte Küche, wie mache ich Dessere, das ist die Patisserie, wie mache ich dazu die passenden Soßen, da gibt es so bestimmte Klassiker, die man erlernen muss. Wie macht man beispielsweise eine Creme Brûlée, wie macht man eine Vanillesoße, das ist alles so kalt und Dessert und Patisserie. Und wenn man dann auf den Entremetier, das ist ja alles französisch angelegt, die Küchensprache, dann kommt, das ist der sogenannte Posten für Beilagen, Suppen, Soßen. Dann lernt man, wie mache ich eigentlich eine Suppe? Wie setze ich eine Karottensuppe an? Oder wie setze ich eine Kraftbrühe, also eine Brühe mit Knochen an? Mhm. Dann lerne ich dort, wie macht man ein Risotto? Wie macht man Pasta selbst beispielsweise? Mhm. Also es ist wahnsinnig vielfältig und natürlich auch davon abhängig, wie ein Lehrbetrieb aufgebaut ist. Wenn ich jetzt beispielsweise bei einem italienischen Restaurant lerne, dann wird man natürlich eher italienische Küche lernen.
Ja.
Aber die Basis sollte in einem Lehrbetrieb immer vermittelt werden. Und danach kann man sich später, wenn man die Lehre abgeschlossen hat, sozusagen weiter spezialisieren. Und da gibt es dann die Möglichkeit nach der Lehre, dann als sogenannter Commis de Cuisine, das ist dann sozusagen der ausgelernte Geselle, auf einem bestimmten Posten, also Commis de Cuisine Entremetier oder Commis de Cuisine Saucier, dann dort zu arbeiten. Und auf diesem Posten gibt es dann auch einen Demi-Chef und einen Chef de Partie. Das heißt also, diese sind auch sehr hierarchisch aufgebaut, die Küchen. Okay. Eine sogenannte Küchenbrigade, sagt man dazu. Ganz oben steht sozusagen als General der Küchenchef.
Chef, ja.
Dann gibt es den Sous-Chef, der ihm zuarbeitet, Junior-Sous-Chef und dann die einzelnen Postenchefs. Und das ist natürlich dann immer die Herausforderung, sich dort hochzuarbeiten. Mhm. Und das natürlich durch entsprechende Leistung und durch entsprechendes Wissen und Können, sich dann für solche Positionen attraktiv zu machen.
Mhm. Und was passiert, nachdem man dann durch diese Posten gegangen ist? Also, wenn ich das richtig verstehe, gehst du erstmal durch die Basisausbildung, dann machst du die ganzen Posten durch und dann wirst du Commis de Cuisine. Und dann hast du Sous-Chef oder Junior-Sous-Chef, Sous-Chef und so weiter.
Genau.
Das heißt, du gehst dann auch all diese Posten, bis du Küchenchef wirst, ja?
Also durch alle muss es nicht sein, aber ich sag mal, ich habe mich sehr viel mit der warmen Küche immer beschäftigt. Ich habe angefangen nach der Ausbildung als Commis de Cuisine Entremetier, also für den Beilagen und Suppen und Soßen, Suppenposten. Das ist eigentlich der aufwendigste Posten, weil man muss da wirklich alle Beilagen machen. Also von Kartoffeln, Nudeln, Pasta, Risotto, man muss alle Suppen können. Man muss sehr viel schneiden und vorbereiten. Mhm. Und das ist eigentlich immer eine gute Basis, um in der Küche gut anzukommen. Und dann hat man sich auf diesem Posten als Kommi dann zum Beispiel zum Demi-Chef hochgearbeitet, als Stellvertreter des Postenchefs.
Okay.
Und dann habe ich mich auf diesem Posten zum Chef de Partie aufgearbeitet und bin dann auf den nächsten Posten gegangen. Das war in dem Falle der Portionnier, das ist für Fisch. Mhm. Und habe da aber nicht mehr wieder als Kommi angefangen, sondern war dann schon auch dort Demi oder okay. Postenchef.
Okay.
Und von dort bin ich dann auf den Saucier gegangen. Der Saucier ist also der, der sich um das Thema Soßen und auch in bestimmten Bereichen auch um das Thema Fleisch kümmert. Und das ist sozusagen der angesehenste Posten in der Küchenbrigade, wenn man das so sagen will. Der Patissier ist mal noch ein bisschen raus, weil der hat eine Sonderstellung. Aber häufig ist dann der Saucier, wenn der Sous-Chef beispielsweise nicht da ist, dann ist der Chef de Partie Saucier dann auch der Sous-Chef, also der Vertreter vom Küchenchef.
Okay.
Und das Spannende in so einer Küche, also in so einer professionellen, großen Küchenbrigade ist, dass alle Posten miteinander kommunizieren müssen, damit ein Gericht entsteht. Das wissen immer viele nicht. Also wenn du beispielsweise im Restaurant bist, also ich rede jetzt von so einem größeren Restaurant, wo du also auch verschiedene Komponenten isst. Also du bestellst beispielsweise ein Steak mit Spinat, Kartoffelgratin und einer Sauce Hollandaise, dann sind dort und vorweg einen Beilagensalat. Dann sind drei Posten damit beschäftigt. Das heißt, der Saucier kümmert sich um das Steak und die Sauce Hollandaise oder Bernays und der Entremetier kümmert sich um das Gemüse, also den Spinat und das Kartoffelgratin. Und der Salat kommt vom Garde-Manger, das ist also die kalte Küche. Und die müssen sich natürlich alle abstimmen, damit das gleichzeitig auf den Teller kommt. Das heißt, es ist ein hoher kommunikativer Aufwand, einen Teller alleine zu machen. Und wenn man sich vorstellt, es kommt ein Tisch mit 10 Personen, die alle etwas Unterschiedliches bestellen, kann man sich ungefähr vielleicht vorstellen, wie viel Druck und Stress dort entstehen kann und wie viel kommunikative Konzentration auch herrschen muss, damit das funktioniert.
Und auch wann jeder dann seinen Einsatz hat, ne? Weil es fängt ja nicht alles gleichzeitig an zu kochen und vorbereitet zu werden.
Richtig.
Das ist sehr interessant.
Und das ist wirklich die Schwierigkeit in so einer professionellen Küche. Und der Küchenchef ist sozusagen der Coach, der Head Coach, wenn man so will, der nur die Aufgabe hat. Der kocht das dann nicht mehr, sondern der koordiniert sozusagen die verschiedenen Posten und muss dafür sorgen, dass es perfekt auf den Teller kommt. Und wenn ein Rädchen halt nicht funktioniert, also ich sag mal so, das Steak soll medium rare sein und der Entremetier hat seinen Gratin noch nicht fertig. Das braucht jetzt noch 10 Minuten. Ja, dann haben wir ein Problem, weil dann zieht das Steak durch und dann können wir wieder von vorne anfangen.
Echt? Oh Gott. Also wir warten nicht erst auf den, sondern jeder macht halt seinen...
Man muss halt miteinander sprechen, damit man das gut koordiniert hinbekommt. Aber wenn es wirklich zu einem Problem kommt, beispielsweise jetzt fällt mal das Gratin runter.
Ja,
dann haben wir ein Problem.
Haben wir den Extrasalat. Ja, wow. Also das hört sich nach so einem richtig komplexen Motor an, den man da sehr, sehr gut beobachten und auswendig kennen muss und zu wissen, ist da jetzt irgendwie eine Schraube irgendwie ins Getriebe geworfen, ganz vorsichtig rausnehmen und gucken, okay, funktioniert das alles noch? Also es hört sich sehr, sehr hochkomplex an und was man aber als ganz normaler Konsument mitbekommt, ist man nur so, der Chef vielleicht, oder die Chefin oder
die Küche.
Genau. Und denkt, da ist vielleicht eine Person oder zwei oder maximal drei oder so. Ne, der kocht alles und keine Ahnung, dann bringen die Kellner alles raus, aber da ist ja eine ganze Mannschaft dahinter.
Genau, also es kommt natürlich immer auf die Größe des Restaurants an oder des Hotels. Aber es war wirklich auch, oder es ist auch wirklich eines der besten Trainings, wenn man sagen will, man will im Managementbereich arbeiten, zum Beispiel. Weil man muss kommunizieren, man muss sich mit anderen abstimmen, man muss Druck aushalten können und zwar nicht wenig. Ne, der Druck kommt einerseits von der Zeit, der kommt auch von der Umgebung. Wir haben in so einer professionellen Küche eine Temperatur von 60 aufwärts phasenweise, 60 Grad aufwärts. Dazu kommt Druck, dazu kommt Zeitdruck. Und wenn du das alles auf die Reihe bekommst, dann kann ich relativ wenig noch schocken.
Und was macht man dann, wenn zum Beispiel Beschwerden kommen?
Ja.
Was passiert dann?
Also es ist ja so, dass der Service ja draußen am Tisch ist und dann vom Gast meistens die Beschwerde, wenn es eine gibt, aufnimmt. Und dann kommt er runter in die Küche und kommuniziert diese Beschwerde dann meistens an den Küchenchef. Das hängt natürlich immer davon ab, wie der Küchenchef drauf ist, aber in der ersten Linie ist es häufig so, dass man natürlich als Küchenchef dafür sorgt, dass ein perfekter Teller rausgeht. Ja. Fehler können immer passieren, aber das ist ja seine Aufgabe, darauf zu achten, dass nichts Falsches rausgeht. Wenn der Gast sagt, es hat ihm nicht geschmeckt oder es ist irgendwie ihm zu salzig oder es ist ihm zu kalt oder zu heiß, dann ist das ja immer eine subjektive Wahrnehmung, das ist ja auch völlig in Ordnung und der Gast hat auch auf jeden Fall das Recht dazu, das zu machen und sollte das auch machen, weil nur so können auch Fehler, die auftreten, abgestellt werden und die auch verbessert werden. Und das wird dann auch gemacht. Dann wird halt geguckt, hier, das Risotto soll versalzen gewesen sein. Hol mal dein Risotto raus, ich will das mal probieren. Und dann wird das Risotto probiert. Wenn es versalzen war, dann würde ich mich wirklich ein bisschen verziehen, weil dann ist die Laune im Keller. Und dann gibt es erstmal eine kleine Ansage. Mm. Aber das sollte eigentlich in einem gut eingespielten Team nicht passieren, weil es probiert der Chef Entremetier das Risotto, es probiert auch meistens nochmal der Küchenchef das Risotto. Okay. Und dann sollte sowas eigentlich nicht passieren. Mm. Aber wie gesagt, Fehler können immer passieren.
Ja.
Und ich kann immer nur jedem Gast raten, kommuniziert das. Also wenn der obligatorische Kellnerspruch kommt, na, hat's geschmeckt, 90-99% sagen einfach ja, super.
Ja.
Auch wenn vielleicht etwas nicht so in Ordnung war. Und das ist natürlich für einen immer ein bisschen unangenehm, wenn man dann jemandem sagen muss, nee, du, also es war doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil beispielsweise, es war mir nicht gut gewürzt oder es war zu kalt oder die Gasstufe war doch nicht die, die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Weil man dann vielleicht befürchtet, man kommt in eine Diskussion rein oder man kommt irgendwo dahin, dass es eine unangenehme Antwort gibt.
Ja,
aber
ich habe auch schon gehört, dass also man sich als Gast auch denkt, ja, wenn ich mich beschwere, dann spucken die mich ins Essen rein oder was auch immer.
Also diese,
es gibt
ich weiß, ich habe das auch schon mal gehört, dass das jemand glaubt, aber das wäre wirklich sehr aufwendig, sich darum zu kümmern. Also das habe ich in meiner gesamten Zeit noch nie erlebt, dass jemand in der Küche einem Gast mutwillig irgendetwas ins Essen gemacht hat oder wie auch immer. Mhm. Natürlich regt man sich manchmal auf, weil es geht meistens um Gasstufen. Ne? Also man kocht jetzt irgendwie ganz viele Jahre und ist auf dem Posten spezialisiert und dann kommt ein Gast und sagt, das ist aber gar nicht Medium.
Yeah.
Ja, das ist schwierig.
Macht auch dann was mit dem Ego, ne?
Ja, aber man hat vielleicht auch wirklich einen Fehler gemacht. Und dann muss man diesen auch abstellen. Und deswegen kann ich, wie gesagt, immer nur raten, mach das ruhig, weil es verbessert alles. Und ich jetzt als Chef kann immer nur sagen, manchmal fragt man sich, ja, vielleicht irgendwo in einem Restaurant als Chef, warum kommen denn die Leute nicht mehr oder warum sind das weniger Leute? Und man weiß überhaupt gar nicht, dass vielleicht irgendwas schief läuft. Also dass vielleicht das Essen immer zu salzig ist oder dass das irgendwie immer kalt ist oder andere Dinge wie es zieht, die Tür zieht oder es ist irgendwie ein komischer Geruch irgendwo.
Ja.
Dann kann man das nur abstellen, wenn man dann auch die Info von einem Gast bekommt.
Ja. Ja. Also Leute, beschwert euch.
Ja, nett und höflich, respektvoll.
Nett und höflich, genau, das ist immer wichtig.
Und dann sollte es auch genauso zurückkommen. Und wenn diese Chance nicht wahrgenommen wird, also vom Gegenüber, so nach dem Motto, nee, das stimmt nicht, wir wissen es besser.
Mhm.
Okay, dann hat man es gesagt, aber dann hat man auch gut jedes Recht, da nicht mehr hinzugehen.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde es auch immer wichtig, wenn ich mit Freunden oder so unterwegs bin und dann ist irgendwas, dann ist immer am Tisch so, ja, soll ich sagen oder soll ich nicht sagen, ne? Und man denkt dann immer, ich will jetzt nicht diesen Aufwand und ich habe ja auch Hunger und ne, nachher dauert das wieder zu lange und die ist dann voll unhöflich oder so, weil manchmal liegt es ja vielleicht auch gar nicht am Koch, sondern an den Kellnern oder so. Das kann ja auch manchmal der Grund sein. Aber ich meine, zumindest probiert man es, ne? Das ist schon mal gut.
Also ich habe mir vorgenommen, irgendwann zu sagen, hey, ich möchte einfach ein gutes Essen haben, ich möchte einfach einen guten Abend haben. Und sowas beschäftigt ja die ganze Runde meistens. Ne?
Ja.
Und man hat dann irgendwie, weil man Hunger hat, isst man dann irgendwas, was einem irgendwie doch nicht so richtig schmeckt.
Ja.
Das muss man wirklich nicht, weil man bezahlt dafür, man soll einen schönen Abend haben. Ich hatte gerade so einen Fall, für mich ist es jetzt nochmal eine andere Geschichte, weil wenn ich essen gehe, dann ist das manchmal auch so, dass es, ja, man ist ja jetzt nicht mal so ganz unbekannt.
Ja,
dann
und du
möchte
achtest
man
dann
auch,
wahrscheinlich auch sehr auf, was dir davor präsentiert wird, ne?
Natürlich, aber ich bin natürlich auch nicht derjenige, der dann sofort irgendwie sich für irgendwas beschwert. Aber wenn es wirklich so ist, dass es wirklich nicht zu genießen ist, es ist super kalt oder es ist jetzt super durchgebraten, dann versuche ich schon auch höflich und nett zu sagen, Mensch, können wir da nicht was machen?
Mhm.
Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil das Leben ist einfach zu kurz, um schlechtes Essen zu genießen, in Anführungsstrichen zu genießen, sondern jeder hat auch eine zweite Chance verdient. Ne? Mm. Das muss man auch sagen. Also die Annahme, dass das jetzt ganz schlecht ankommt, muss ja gar nicht sein, sondern wow, wir geben uns doch mal eine zweite Chance.
Ja,
cool.
Ja. Wie ist es denn für dich persönlich, wenn du merkst, ich habe was bestellt und ich habe da doch keine Lust drauf. Ich will das doch nicht essen. Hast du sowas schon mal gehabt?
Also nach dem Motto, ich bestelle mir ein Risotto und wollte dann Nudeln essen? Oder?
Zum Beispiel.
Nee, das habe ich noch nicht gehabt.
Okay.
Also, ich habe es schon Ja, ich habe zwar schon irgendwie so, dass man nicht immer weiß, bevor man bestellt, was man möchte, yeah. aber wenn ich was bestellt habe, dann bleibe ich dabei.
Okay, muss immer jemand sagen, der das hört, ob ihr das auch mal durchgemacht habt. Ich nämlich schon, muss ja. ich zugeben. Also man bestellt was. Ich habe aber auch immer Probleme mit so Bestellungen. Ja. Also gerade wenn es viele Optionen gibt, ich mhm. bin einfach da ganz schlimm drin mhm. und brauche Ewigkeiten.
Ja.
Und dann, gerade wenn ich nicht genau weiß, worauf habe ich Lust, und dann bestelle ich was und denke mir danach so, boah, irgendwie.
Echt, ja?
Also es passiert nicht oft, das ja. muss ich sagen. Es passiert wirklich selten. Aber wenn ich das dann habe, dann denke ich mir, meine Güte, ich kann das nicht essen. Irgendwie.
Was machst du dann? Also springst du nochmal auf und sagst, ich nehme auch das nochmal, das andere? Oder?
Ja, also entweder mache ich das, mhm. dass ich mir was Zusätzliches bestelle und dann nehme ich das mit, weil ich, es ist nicht so, dass es mir gar nicht schmeckt, sondern ich habe einfach in dem Moment
dann doch keine Lust drauf.
Nee, und dann ja. habe ich wahrscheinlich, keine Ahnung, einen Tag später oder Stunden später dann doch Lust drauf und dann nehme ich es mit, ja.
Also ich habe das schon manchmal so, was mich so ein bisschen immer stört, ist, wenn ich mir was wirklich ausgesucht habe, worauf ich Lust habe, bestell das und dann kommt, ja, das ist aus.
Oh ja.
Das ist für mich schwierig. Dann mhm. bestelle ich meistens das zweite, das ist dann auch aus. Und dann verliere ich aber auch irgendwie die Lust, ehrlicherweise. Mhm. Das ist dann echt ein bisschen schade dann immer, weil mhm. dann muss man sich für die dritte Option entscheiden und die ist dann.
Das
ist
wahrscheinlich eher genau das, was man dann nicht essen möchte.
Ja.
Mhm. Und du hast deine Ausbildung aber in der gehobenen Küche gemacht, mhm, ne?
Genau.
Also für so 4-Sterne, 5-Sterne genau. Hotels zum Beispiel?
Genau, richtig.
Okay.
Ja.
Und wenn es um die kulinarischen Richtungen geht, hast du dich dann selber auch irgendwann spezialisiert oder was ist so dein Fokus in dem Bereich?
Also in der gehobenen Gastronomie oder in der Top-Gastronomie ist es ja meistens so, dass die Basis der gehobenen Küche ist häufig die französische Küche.
Mhm.
Also die Küche, die sich um Soßenansätze und so weiter kümmert. Das habe ich in der Ausbildung auch gehabt. Ich hatte sogar das Glück, einen französischen Küchenchef zu haben. Mhm. Also Glück für mich. Also mhm. alle anderen Küchen sind auch super spannend und auch super zu lernen. Aber ich glaube daran, dass wenn wir uns in der High-Class-Cuisine bewegen, auch in den Grand Hotels oder Ähnlichem, dass dann diese Art der Küche einem schon weiterhilft als Basis, um sich weiter zu spezialisieren.
Mhm.
Und da habe ich dann für mich immer entschieden, ich habe immer Lust gehabt auf diese Grand Hotels, auf dieses wirklich große, luxuriöse und spannende, weil in solchen Küchen oder in solchen Restaurants von solchen Hotels ist es gar nicht entscheidend, ob man da jetzt große Gewinne fährt.
Mhm.
Das heißt, für das Küchenteam heißt es, man kann aus dem Vollen schöpfen. Es geht da um Prestige, es geht darum, dass dieses Restaurant, dieses Hotels wirklich super abschneidet in Bewertungen, in Michelin, im Grand Mignon oder in anderen,
mhm.
damit man über diese Prestigegeschichte auch mehr Gäste generiert im Hotelzimmerbereich. Und deswegen ist das ein ganz gutes, war das für mich immer eine gute Situation, da zu arbeiten. Im Gegensatz dazu sind natürlich Resteinzelrestaurants darauf angewiesen, auch mit dem, was sie tun, Gewinne zu erzielen.
Ja.
Außer man ist jetzt irgendwo, hat einen Sponsor, weil man irgendwie 1, 2, 3, 4 Sterne hat, also 4 nicht, sondern eher Maximum 3. Und dann gibt es jemanden, der sagt, oh, ich möchte das unterstützen und dann ist es egal, ob der jetzt Verluste hat, ich gleiche die aus.
Mhm.
Und dementsprechend war es wirklich immer so, dass ich gerne in solchen Spitzenhäusern gearbeitet habe, weil man da wirklich immer die beste Qualität an Lebensmitteln verarbeiten konnte. Das ist ähnlich wie im Fußball, ne? Also wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie Fußball spielen, dann kann man das in der Kreisliga, in der Bezirksliga machen, das wird auch Fußball gespielt, aber man kann auch in der Champions League spielen und mir hat das immer viel mehr Spaß gemacht.
Natürlich, wenn man das so vergleicht. Ja, kann ich verstehen. Und wie ist es mit afrikanischem Essen? Also bist du da schon mit in Berührung gekommen und wenn ja, inwiefern?
Also ich bin in der Kindheit damit gar nicht in Berührung gekommen oder sehr wenig, weil wie gesagt, ich habe es über das Elternhaus fast nicht mitbekommen, weil mein Vater, wie gesagt, sehr früh dann nicht mehr da war und zu Hause wurde ganz normal gekocht, also ganz normal, wie das damals so war. Meine Mutter war jetzt auch keine große Köchin, die dann immer aufwendig gekocht hat, aber afrikanisches Essen ist sozusagen erst später in mein Leben gekommen, ehrlicherweise. Mhm. Also war ich schon gar nicht mehr in meinem Ort, wo ich aufgewachsen bin, sondern das kam dann in Hamburg mal oder mal in London oder in anderen europäischen Städten, wo ich dann natürlich als Koch auch offen war für kulinarische Bereiche.
Mhm.
Und dann natürlich auch immer geschaut habe, Mensch, ja, wo kann man denn auch mal wirklich original afrikanisches Essen bekommen? Mhm. Und ich mag das ganz gerne, aber ich kann es ehrlicherweise gar nicht so gut kochen. Ja? Mhm. Mhm. Und das kann ich auch immer wieder nur sagen. Man braucht immer nicht glauben, Köche, die Koch gelernt haben, können alles kochen. Perfekt. Mhm. Mhm. Und gerade die afrikanische Küche aus meiner Sicht ist super, super schwer, weil sie ja mit wirklich guten, einfachen Zutaten wahnsinnig viel Geschmack erzeugt. Ja. Und das liegt an bestimmten Techniken. Das heißt also, das offene Feuer vielleicht oder die bestimmten Topf, den man immer wieder benutzt und sowas. Und ja, da bin ich, also was das Kochen angeht, eher raus. Aber ich nehme immer schon mal auch in meine Küche auch Elemente, also ich sag jetzt mal Jamswurzel oder andere typische Produkte aus dem Bereich mit auf. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, ich fange morgen mit einem afrikanischen Kochkurs an, weil da gibt es wirklich viele Kollegen, die das viel besser können, weil sie es wirklich auch können.
Ja, es ist wirklich sehr besonders. Also ich bin mit afrikanischem Essen aufgewachsen und auch so meiner Mutter beim Kochen zuzuschauen, das war immer sehr, sehr, ja, es war so ein Erlebnis.
Ja, ne? Glaube ich.
Und mittlerweile konnte ich auch meiner Tante zuschauen, weil die ist Caterer, beziehungsweise hat das vor einigen Jahren sehr, sehr intensiv gemacht, jetzt eher weniger. Sie ist auch schon in ihren 60ern und so, deswegen ist sie da eher nicht mehr so aktiv, aber die kann das natürlich immer noch. Ne?
Yeah.
Und ich habe sie tatsächlich jetzt diese Woche noch besucht und habe natürlich super gut gegessen.
Yeah.
Und das ist so interessant, weil die macht so viele Dinge gleichzeitig und die schmecken alle, haben alle ihren eigenen Geschmack und sind auf ihre eigene Art und Weise aufwendig, aber das ist so ein bisschen wie so ein Tanz schon, ne? Also wie sie die Sachen da, ja genau, und dann ist es auch immer sehr viel, also das ist auch immer so ein Ding, ne? Du hast dann irgendwie eine Beilage, also irgendwie Fufu ganz oft, ne? Oder Reis,
genau.
Oder irgendeine Kartoffel, und dann hast du Gemüse, dann hast du Fleisch, dann hast du noch irgendwas und noch irgendwas, das ist immer irgendwie so 3-4 Sachen, alles auf einem Teller, und das ist dann so das Essen, und ganz normales Mittagessen oder Abendessen, ne? Also es ist wirklich krass. Und dieses aufwendige Kochen ist eine krasse Normalität auch, ne? In der afrikanischen Küche oder ganz vielen afrikanischen Küchen. Und das finde ich sehr faszinierend. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, so wenn man auch diese Ausbildung dann als Koch macht, ne? Weil ich glaube, von zu Hause aus lernt man, ja, ich sag mal, in der deutschen Küche oder in einem deutschen Zuhause ganz simpel eher zu kochen. Ne? Und das, was gekocht wird, ist auch nicht, muss nicht so aufwendig gekocht werden. Genau. Aber das, was wir in Afrika halt ganz oft essen, das ist ja oft sehr aufwendig.
Ja, also sehr viele Schmorgerichte. Ne? Also
genau.
Es wird einfach sehr viel geschmort. Mhm. Und Schmoren, da habe ich eine große Affinität zu. Also ich schmore auch gerne. Ich mache auch sehr gerne Schmorgerichte, weil die immer damit verbunden sind, bestimmte Reihenfolgen, bestimmte Choreografien, wie du schon sagst, zu machen, die Gemüse oder das Fleisch in bestimmte Größen zu schneiden und eine gewisse Zeit mit anderen Zutaten lange kochen zu lassen, schmoren zu lassen. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit natürlich in der deutschen Alltagsküche nicht mehr stattfindet. Da hat sich die Pasta reingeschlichen, die dann einfach mal 6 Minuten braucht. Und dann kommt da irgendwie eine fertige Tomatensauce drauf und irgendwie ein bisschen, vielleicht noch mal Glück hat, frischen Parmesan. Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes als so ein richtiges Schmorgericht. Ne?
Ja,
also auch selbst das würde es ja geben in der sogenannten deutschen Küche, so ein Gulasch. Ne? Das findet fast gar nicht mehr im Alltag statt, weil es vermeintlich zu aufwendig ist. Obwohl man es, wenn man es richtig organisiert, alles auf die Reihe kriegt.
Ja, das ist so dieses Thema Organisation, weil ich muss sagen, ich vermisse sehr, sehr viele afrikanische Restaurants, auch im deutschsprachigen Raum. Und ja, würde mir wünschen, dass es mehr davon gibt, weil das ist einfach so ein tolles Erlebnis, ne? Also für mich schon. Und ich meine, wie ist es für Menschen, die das gar nicht gewohnt sind? Ich weiß nicht, was glaubst du, warum wir da nicht so vorpreschen ein bisschen mehr?
Ja, es ist mit so ganz vielem, was Küche und Kultur angeht. Also man glaubt vielleicht nicht daran, dass man qualitativ mithalten kann. Und das ist absolut falsch. Also wir haben ja in dieser Gesellschaft hier in Deutschland bestimmte Ansichten von Länderküchen. Also die französische ist hoch angesehen, die italienische ist hoch angesehen, die griechische, naja, da kriegst du halt dein Gyros.
Mhm.
Aber Moment mal, also Griechenland ist genauso am Mittelmeer wie Italien, hat also genau die gleichen Fische, hat genau die gleichen im Land tolle Küchen. Mhm. Aber wir bewerten dann, oh, die türkische, da gibt es halt einen Döner. Und also nehmen aber gar nicht zur Kenntnis, dass es in dem Land wahnsinnig hohe Kultur an Küche und respektvoll zu behandelnde Arten der Zubereitung gibt.
Ja.
Und da muss, das sage ich immer wieder, da muss es einfach mehr Selbstbewusstsein geben, zu sagen, hey, die afrikanische Küche ist eine wahnsinnig tolle Küche mit tollen Aromen, auch gesund, weil man bestimmte Dinge mit einarbeitet, ne? Also viele Gewürze. Ja, ich vergleiche das mal, die nordafrikanische Küche ist ja häufig jetzt schon relativ publik in Deutschland. Das heißt so, wenn du anfängst mit Couscous oder mit Tabouleh oder anderen, dann ist das völlig akzeptiert. Aber ich sage jetzt mal, zentralafrikanische Küche oder westafrikanische Küche, ne, das ist etwas, wo ich auch mal wieder sage, Leute, sprecht nicht immer nur von asiatischer Küche. Mhm. Ich war asiatisch essen. Ja, ich frage ich, ja, wo denn? In Japan? Japanisch, koreanisch, vietnamesisch, chinesisch. Selbst in China hast du hunderte von verschiedenen Küchen. Und so ist es natürlich auf dem Kontinent Afrika genauso.
Ja.
Und wir reduzieren aber in der Gesellschaft die Küchen immer auf bestimmte Merkmale. Ne, nicht nur in der Küche, sondern sonst ja auch häufig. Ja. Aber und die, wenn die für einen festgesetzt sind, dann ist das halt scharf und ach ja, alles grau irgendwie. Mm. Ne?
Mhm.
Und da muss man gegen arbeiten, in Anführungszeichen, insofern, dass man viel mehr unternehmerisch sich auch traut, die Küche zu machen. Diese Küche auch allen offen zu halten.
Ja.
Und ja, da muss man vielleicht ein paar Bausteine, ich habe gerade schon wieder Lust, so ein bisschen Überlegungen zu haben. Ich mache ja auch so ein bisschen Unternehmensberatung, was das angeht. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie man für den deutschen Markt sozusagen, also nicht, dass man jetzt die Küche verbastelt, sondern man muss manchmal so Elemente in die Küche bringen und Schlagwörter und auch Elemente der Küche in den Vordergrund stellen, die es dann für die Gesellschaft attraktiv macht, das dann auch als Trendküche zu erkennen.
Mm. Ja, sich trauen, ne? Sich trauen, da einfach mal die eigene Küche, die eigene Kulinarik dann nach vorne zu bringen.
Genau.
Ich meine, du hast ja auch dich getraut, weil ich weiß ja durch unser Vorgespräch, du hattest zum Beispiel gar kein Kapital am Anfang, ne?
Genau.
Und hast es ja trotzdem geschafft, dich da zu etablieren, da ein Business aufzubauen und deine Leidenschaft zum Beruf zu machen.
Ja.
Wie würdest du das denn jemandem raten, der jetzt auch Lust hat, ne? Irgendwie voll Lust auf Kochen, vielleicht auch gar nicht voll Lust auf Kochen, aber voll Lust auf Essen, ne?
Genau.
Also ich wäre zum Beispiel jemand, ich hätte total Lust, ein afrikanisches Restaurant zu sehen, in eins zu gehen und mich da satt zu essen und das immer wieder, ne?
Genau.
Und das dann auch an den Mann, an die Frau, an alle zu bringen. Oder man könnte sich auch zusammentun mit irgendwem, ne?
Mhm.
Also wie würdest du einem raten in der heutigen Zeit, dass Wirklichkeit werden zu lassen.
Genau. Also erstmal ist es so, dass wenn man das als Business machen möchte, quasi selbstständig, dass man sich darüber im Klaren ist, dass das etwas ist, was ein gewisses Durchhaltevermögen braucht.
Hm.
Also man braucht nicht glauben, man hat jetzt irgendwie Kapital XY und wenn ich da jetzt irgendwie ein lustiges Restaurant-Innenkonzept plane, dass das dann sofort funktioniert. Als Basis ist es erstmal für mich, wenn man jetzt gastronomisch unterwegs sein will, man muss erstmal ein gutes Produkt anbieten. Also man muss kochen können. Man muss oder jemanden haben, der kochen kann.
Mhm.
Das heißt, es kann nur über das Produkt laufen, also das Essen.
Ja.
Und nicht anfangen immer, und das sehe ich ganz häufig, ich fange erstmal an, das Restaurant fancy zu stylen, die Lampe XY und hier noch eine Birke rein und hier noch das. Das ist alles Nebensache.
Mhm.
Wenn das Essen und das Produkt top ist, dann kommen die Leute auch. Und dann werden sie auch am Start sein. Und alles andere kann dann später kommen. Die Konzentration muss erstmal auf dem Produkt liegen, das muss tipptopp und auch ein USP haben, wo man sagt, wow, ey, das hätte ich gar nicht erwartet, hätte ich gar nicht gedacht. Oder im Vergleich zu anderen Restaurants oder anderen gastronomischen Konzepten, ist das kriege ich nirgendwo anders.
Mhm.
Wenn ich das erreiche, etwas zu schaffen, was man nirgendwo anders bekommt, in dieser Qualität, in dieser Art, es zu servieren oder in dieser Art, es zu genießen, dann hat man schon ganz viel geschaffen. Und darauf sollte man sich konzentrieren, zu sagen, ich muss irgendwie es hinbekommen, wenn wir jetzt uns auf die afrikanische Küche konzentrieren, die afrikanische Küche so zu präsentieren und so geschmackvoll und spannend zu gestalten, dass die Leute gar nicht umherkommen, vorbeizukommen und es zu probieren.
Also Fokus auf das Essen, auf das Produkt, ja. Ja, ich meine, Das sehe ich total. Ich glaube auch daran, dass Produkte die Menschen anziehen, ne? Und es gibt ja genug Beispiele für Essen, kleine Süßigkeiten auch hier und da, ne, wo Menschen von einem Land in das nächste reisen, nur um das irgendwie mal ausprobiert zu haben, ne? Und nicht nur von einem Land ins andere, vielleicht auch von einem Bundesland oder einer anderen Stadt, aber weil diese Marke entstanden ist von diesem Gericht oder diesem Essen und es eigentlich ganz egal ist, ob man jetzt es schafft, in diesem Laden zu sitzen, Hauptsache man hat dieses Gericht auf der Hand und sitzt irgendwo draußen auf einer Bank und kann das genießen. Ne? Und
das wird natürlich heutzutage über Social Media immer sehr gut und schnell verbreitet auf jeden Fall. Und aber nochmal, ich persönlich bin der Meinung, das eine ist der Hype um bestimmte Gerichte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Spaghetti Carbonara sehen. Also ich kann es schon nicht mehr sehen, was auf Insta so läuft. Wie viel wollen wir denn noch Spaghetti Carbonara zeigen? Ja. Und der eine macht es jetzt doch noch besser als der andere. Und wir wissen jetzt alle, es gehört keine Sahne rein und gut ist. Ja? Können wir abschließen. Aber wenn es in den ganzen Bereich der Bilder nur noch um Ambiente geht, das ist auch ein wichtiger Punkt. Man muss sich auch wohlfühlen, das ist klar. Aber ich möchte doch, also ich als jemand, der irgendwo hingeht, möchte doch als erstes, dass es mir schmeckt und dass es lecker ist. Und dann ist mir das auch nicht so wichtig, ob ich jetzt eine 2000-Euro-Lampe mich anstrahlt oder auch einfach nur eine Glühbirne. Euro, ja. So, hoffentlich ich sehe, was ich esse.
Ja, super Tipp. Also ich hoffe, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das total motivierend ist, weil man sich über diese Dinge doch dann sehr viele Gedanken macht, gerade in Zeiten von Social Media. Es muss einfach stimmen mit der Location und so weiter, ne? Und ja, wir vergessen so das Ursprüngliche.
Genau,
ne?
Genau.
Und du hast vielleicht nochmal zurück zu deinem Werdegang. Mhm. Ne? Du hast, ne, wie gesagt, kein Kapital gehabt und trotzdem es geschafft, dir was richtig Cooles aufzubauen. Mhm. Wie hast du das denn gemacht? Ja. Also was hast du damals getan?
Ja, also ich habe ja, nachdem ich ab 10 Jahre irgendwie professionell gekocht habe und auch wirklich viel gesehen habe, habe ich das alles mitgenommen und bin wieder nach Hamburg gekommen und habe gesagt, hey, ich möchte mich irgendwie selbstständig machen. Dann habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen, worauf habe ich denn Lust? Ich wusste, ich hatte keine Lust, ein Restaurant aufzumachen, weil ich so viele Jahre als Küchenchef auch gearbeitet habe. Und wie gesagt, der Faktor Gast ist super, aber manchmal auch, wenn man kreativ sein will und andere Dinge anders machen will, auch schwierig. Mhm. Ne? Also das ist halt auch das Thema bei der afrikanischen Küche. Es ist sehr viel Unbekanntes dabei. Ne? Ja. Das heißt, man traut sich als Gast dann nicht zu sagen, oh, ich probiere das jetzt mal, das Fufu, weil ich kenne ihn nicht, weiß ich nicht. Vielleicht schmeckt es mir ja nicht.
Ja.
Deswegen bestelle ich es nicht. Kann ich es auch mit Reis haben oder mit Kartoffeln oder was auch immer. Und das ist etwas, was man als Koch eigentlich nicht so gern mag, weil man möchte ja seine Idee, seine Kreativität an den Gast bringen und ihm überzeugen oder auch vielleicht dann sagen, was kann man vielleicht verändern, was kann man irgendwie machen. Wenn es aber gar nicht probiert wird, dann hat man dazu keine Möglichkeit. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne kochen, also mit den Leuten kochen. Ich möchte Kochkurse machen, ich möchte Koch-Events machen und ich möchte mit Menschen das Thema Kulinarik, Essen direkt besprechen können. Und da entstand bei mir die Idee zu sagen, ich mache irgendwie Kochkurse, ich mache irgendwie mal eine Kochschule auf. Das war, ich glaube 2008 war das, wo die Idee entstand ungefähr. Und dort gab es das noch gar nicht so viel hier in Hamburg beispielsweise. Ich habe dann angefangen als Freelancer sozusagen mal den einen oder anderen Kochkurs irgendwo zu geben. Das hat mir total Spaß gemacht, das hat den Leuten Spaß gemacht und dann wollte ich mehr. Da hatte ich so Lust, unternehmerisch tätig zu sein. Und das ist auch etwas, was ich auch als Tipp mitgeben kann. Also es gibt ja die Möglichkeit, Freelancer zu sein, dann ist man selbstständig für sich und das kann auch wunderbar sein. Ich wollte aber unternehmerisch tätig sein, also ein Unternehmer sein, insofern, dass ich sage, ich möchte da mehr machen, ich möchte vielleicht auch Mitarbeiter haben und ich möchte vielleicht auch das skalieren. Und da, um das zu machen, braucht man natürlich irgendwie Kapital oder eine gute Idee. Und meine Idee war, ich habe kein Kapital, um mir eine eigene Kochschule zu bauen oder zu kaufen oder sonst was. Wo kann ich denn das machen? Wo ein tolles Ambiente ist und wo erreiche ich denn meine Zielgruppe? Und meine Zielgruppe hatte ich da definiert im Bereich B2B. Ja, B2B, also Firmenveranstaltungen, Firmenkunden. Weil ich das ganz spannend fand in der Zeit zu sagen, wir machen Team-Events, die dafür sorgen, dass das Team besser kommunizieren kann und das in Form von Kochen, gemeinsam kochen.
Nice.
Und um das zu machen, habe ich dann gesagt, wo kann ich das machen? Da brauche ich eine Küche für.
Ja.
Und zwar eine schicke Küche. Und dann habe ich gesagt, ich gucke mir mal an, was hier in Hamburg an Küchenstudios gibt, die irgendwie nett sind, die schön sind. und bin dahin, ich sag mal so hier an die Außenalster, am Ballindamm oder mal in die Hafen City oder dort, wo wirklich richtig teure Küchen sind. Da bin ich hin und bin dann durch die Tür gegangen in dem Küchenstudio und habe gesagt, hi, ich bin der Kev, ich gebe Kochkurse, was macht ihr hier nach 18 Uhr? Und da haben die so geguckt und haben gesagt, ja, zu, und geh nach Hause. Ich sage, nein, ihr könnt gerne nach Hause gehen, aber ich komme dann vorbei und ich bringe hier Leute mit, die in euren tollen Küchen kochen und dann habt ihr potenzielle neue Kunden. Nice. Ich habe die Möglichkeit, das zu vermitteln und wir haben alle was davon. Mhm. Ja, haben sie erstmal geguckt, naja, haben das noch nicht so richtig verstanden. Dann habe ich die alle eingeladen, die Geschäftsführer, zu einem Kochkurs bei mir. Und nach dem Abend war alles klar. Ich hatte sozusagen den Schlüssel in der Hand und durfte dann dort in den verschiedenen Küchenstudios auch immer wieder Kochkurse und Kochevents geben. Und habe dadurch mir aufgebaut, einen Kundenstamm aufgebaut, Kapital mir sozusagen durch gutes Wirtschaften aufgebaut, um dann mir irgendwann dann eine eigene Kochschule zu eröffnen und die dann zu betreiben.
Wow. Also wenn das nicht unternehmerisch ist, das weiß ich auch nicht. Das ist ja richtig, richtig toll. Also gut gelaufen auch, ne? Also das ist ja eine Win-Win-Situation gewesen für alle Beteiligten. Und wenn du solche Kurse gemacht hast, gerade mit so dem Hintergrund Teambuilding, hast du dann gekocht und auch inhaltlich zum Thema Team was getan oder war das so ein Automatismus? Weil ich meine, ich glaube, Essen verbindet auch an sich, ne? Wenn man zusammen kocht, zusammen isst, dann muss man ja irgendwie zusammenarbeiten auch.
Richtig,
ne?
Ja.
War das dann einfach so eine Nebenwirkung, von der du wusstest, die gibt es?
Na, ich habe ja, bevor ich das gemacht habe, habe ich ja nochmal an der Hotelfachschule nochmal BWL studiert, 2 Jahre Vollzeit und in der Zeit auch die betriebswirtschaftliche Komponente mir draufgeholt in der Theorie und konnte sie jetzt auch praktisch umsetzen. Und das fand ich auch total spannend. Also sozusagen, dass die Prozess von Kommunikation in Unternehmen beispielsweise zu sehen oder natürlich auch zu sehen, wie wichtig der Faktor der Mitarbeiterzufriedenheit in einem Unternehmen ist. Mhm. Das ist ja heutzutage noch mal mehr im Fokus. Und damals ging das gerade so los, dass man sich überlegt hat, wie kriegen wir es denn hin, dass unsere Teams besser funktionieren. Und die andere Seite ist, wie bekomme ich es denn als kleiner Unternehmer hin, mich abzusetzen von Mitbewerbern? Und das war aus meiner Sicht bis heute immer nur, nicht durch Preisbildung oder durch einen netten Flyer, sondern durch ein Konzept, durch einen Inhalt, den meine Mitbewerber nicht haben. Und das habe ich aus meiner Sicht schaffen können, indem ich mich mit dem Kunden mehr beschäftigt habe und ihm individuell genau das anbieten kann, was er vielleicht sucht. Mhm. Also er sucht ein Kochevent, dann sage ich jetzt mal, kommt beispielsweise dass der Kunde aus der Ölbranche. Mhm. Ja, dann habe ich als Element ein Öltasting angeboten. Mhm. Das heißt, wir haben verschiedene Olivenöle probiert. Mhm. Dann dachte ich, boah, mega coole Idee. Also ist ja krass. Ne? der hat sich ja Gedanken mit unserem Unternehmen gemacht. Ne? Yeah. Das ist ein kleiner Swift, aber das hat dazu geführt, dass der Kunde dann bei mir gebucht hat. Oder ich habe derzeit eine Fusion von 2 großen Banken in Deutschland begleitet. Das heißt, da ist eine Bankenfilialen werden zusammengelegt und die Mitarbeiter sollen sich kennenlernen. Und dann kann man natürlich dadurch wunderbar durch Kochen erreichen. Und gemeinsam uns kochen, weil Kochen, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist enorm wichtig, dass wir dort gut kommunizieren und Hand in Hand arbeiten, um ein Produkt am Ende zu haben. Und das ist das Spannende durchs Kochen und durch Kochkurse. Mhm. Am Ende haben wir einfach was auf dem Teller. Mhm. Und wenn es gut läuft, und das tut es meistens, dann schmeckt das auch noch. Und alle sind begeistert und sagen, Mensch, das habe ich gemacht, das haben wir gemeinsam gemacht.
Wow.
Und wo kann man das eigentlich erreichen an einem Abend? Das muss man sich mal überlegen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist in der Regel sehr viel schwieriger, so ein Konzept zu erstellen, wo Menschen dann von sich aus intrinsisch bewusst auch daran arbeiten, so zusammenzukommen, als wenn das teils ja unbewusst kommt, wenn man ja erst denkt, man macht das für sich, man möchte hier irgendwie essen und so. Und dieser Benefit vom Teambuilding, der wird außer Acht gelassen erstmal in der Aktion und kommt erst dann am Ende richtig zur Geltung. Ne?
Und ich kann mittlerweile, ich mache das jetzt schon selbstständig 15 Jahre und ich kann mittlerweile sofort sehen, wenn die Leute durch die Tür kommen, wieso die Struktur innerhalb des Teams ist. Mhm. Also das erkennt man sehr schnell an den Verhaltensweisen, an der Art, wie kommuniziert wird, Körpersprachen. Yeah. Und ich habe über die Jahre natürlich unglaublich viele verschiedene Unternehmen, Branchen, also ich glaube, es gibt keine Branche, kein Unternehmen, was, also Unternehmen schon, aber kaum eine Branche, die ich nicht bei mir in der Kochschule hatte. Mhm. Ob das jetzt Gesundheitsbranche, Arztpraxen, Anwaltskanzleien, große Suchmaschinenhersteller oder ähnliches sind. Also von Dienstleistung über Marketing, über was auch immer, alle Branchen.
Wow.
Und das ist ganz spannend, muss ich sagen.
Voll schön.
Man lernt so viele tolle Menschen kennen,
ja,
die man natürlich auch dadurch besser an so einem Abend begleiten kann.
Mhm.
Das ist auch manchmal meine Aufgabe, beispielsweise wenn ich merke, ein Team ist, ja, da stimmt irgendwas nicht, weil man hat irgendwie doch, manchmal kriselt es ja, weil
ja,
man irgendwie Angst hat, man verliert den Job oder jetzt ist die Branche gerade runtergerasselt oder wie auch immer. Und dann ist so eine Stimmung, wo man eigentlich so denkt, ja, haben wir jetzt eigentlich Lust auf eine Firmenveranstaltung? Nee, haben wir eigentlich nicht. Und da ist es meine besondere Motivation, denen einen richtig tollen Abend zu gestalten, dass die alle rausgehen nachher und sagen, wow, ey, cool, und das war ein cooler Abend mit uns allen hier, und, ne, toll. Und das erreicht man, wenn man so bestimmte Stellschrauben an so einem Abend dreht. Also beispielsweise vielleicht mal den Chef die Zwiebel schälen lässt und den Praktikanten die Soße abschmecken.
Nice. Da kannst du richtig gut mit diesen, mit den Posten spielen.
Ja, ja.
Und,
genau, Hierarchien aufbrechen.
Ja.
Ne, auch mal wirklich, jetzt hast du mal Sendepause, jetzt will ich mal hören, was du zum Thema Kochen zu sagen hast.
Ja.
Oder, ne?
Ach schön.
Und ich habe natürlich eine Position in so einem Abend, die herausgehoben ist.
Ja.
Das heißt, ich bin ja nicht in dem Unternehmen und ich bin auch nicht dem Chef in dem Abend, obwohl er wahrscheinlich mein Auftraggeber ist, aber das ist mir in der Situation nicht so wichtig, sondern mir ist es wichtig, dass wir einen tollen Abend haben, alle. Und ich bin sozusagen in der Lage, anders zu kommunizieren als natürlich der Mitarbeiter.
Mm.
Und das ist ein Riesenvorteil.
Total. Gerade wenn man sich dieser Hierarchien in der Küche gar nicht so bewusst ist und sich damit gar nicht auskennt und nicht weiß, dass man jetzt theoretisch runtergestuft wurde und macht jetzt vielleicht irgendwie den Zwiebelschneider oder so und dein Lehrling ist plötzlich irgendwie Obersous-Chef oder sowas.
Genau.
Und das ist total witzig, ne, das dann beobachten zu können.
Ja.
Und ja, spannend. Also ich würde super gerne auch mal so eine Kurse mit dir machen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, also gerade so für Community-Mitglieder, da denke ich gerade, könnte man ja vielleicht mal etwas sehr, sehr Cooles aufsetzen, so für die schwarze Community, für das schwarze Kollektiv.
Genau, auf jeden Fall. Also neben den Firmenveranstaltungen mache ich natürlich auch irgendwie B2C-Veranstaltungen. Das sind Kochkurse, das ist auch eine Reihe wie jetzt beispielsweise Kev's Table, wo ich sage, ich koche einfach mal meine Lieblingsgerichte. Aber da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich das mit Gastköchen oder Kollegen oder aus der Black Community beispielsweise auch mache und sage, hey komm, wir überlegen uns ein tolles Menü, ein tolles, tollen Abend mit tollen Gerichten, die wir dann gemeinsam gestalten und einen tollen Abend haben.
Ja. Cool. Hast du so ein Signature-Gericht, das du selber entweder erstellt, gebaut, gemacht hast oder vielleicht von außen?
Ja, also es gibt natürlich, ich sage immer wieder gerne, ich erfinde das Kochen auch nicht mehr neu. Also es hat, glaube ich, auf der Welt wurde alles schon mal irgendwie gekocht, aber man kann immer das neu gestalten, so wie man stilistisch das mag. Also ich bin großer Fan von Fisch beispielsweise und eines der Gerichte, die ich vielleicht entwickelt habe oder gerne auch als Signature verwende, ist ein lakritzlackierter Kabeljau.
Okay.
Das heißt, ich nehme mir Lakritz und gestalte ihn mit Wermut und lackiere, also schmelze das Ganze und aromatisiere damit den Fisch.
Mhm.
Ich arbeite grundsätzlich immer gerne mit regionalen Produkten und Produkten aus der Saison und gebe denen ein spannendes Kleid in Form von Gewürzen, in Form von Aromen, zum Beispiel Jakobsmuschel mit Vanille.
Okay,
das sind so Dinge, die man in der Geschmacksbildung erkennt, dass eiweißreiche Produkte Vanille sehr, sehr gut vertragen.
Mhm.
Ja, und das liebe ich zu kombinieren.
Mhm. Lakritz lackierter Kabeljau.
Und ich spiele auch gerne mit Worten. So zum Beispiel Creme Brûlée von grünem Tee mit Mango-Sorbet.
Wow, und das gibt es dann auch als Gericht zusammen,
ja?
Okay, wow. Also, ja, es ist, hört sich an wie eine Kunst.
Ist, im Grunde genommen ist es das auch.
Ja. Wow, also sehr, sehr spannend. Wenn du dir so deine Kochkarriere anschaust und den gesamten Werdegang auch, was ist so vielleicht eines der größten Learnings oder eines der größten Schätze, die du so mitnimmst davon, für dich, fürs Leben auch?
Also das größte Learning ist, dass man durchhält. Ja, dass man Dinge, die man wirklich will, dann auch nicht nur, weil man irgendwie einen Widerstand spürt oder es wird sehr schwer manchmal, dann sofort aufgibt. Mhm. Also ich habe oft den Gedanken gehabt, als ich aus dem kleinen Harz kam und hier in so eine Großstadt und dann so richtig aufs Maul gekriegt habe, ehrlicherweise, da habe ich natürlich mit dem Gedanken gespielt, ey, das schaffe ich hier nicht, ich muss weg, ich gehe wieder irgendwo in einem kleinen Laden irgendwo im Harz irgendwo kochen und werde des Lebens froh. Hab dann aber mich durchgebissen und habe gesagt, nein, ich will das aber. Ich will. Und dafür muss ich dann einfach noch mehr beißen und auch durchhalten. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Und das war ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt in meinem Leben und meiner Karriere, zu sagen, ich gehe nochmal diesen Extrameter, ich gehe nochmal an die Schmerzgrenze, in Anführungsstrichen, um mein Ziel zu erreichen. Mhm. Ja. Mhm.
Durchhalten.
Genau, durchhalten, wenn ich es wirklich will. Also nicht nur durchhalten des Durchhaltens wegen, sondern es ist etwas, was ich wirklich möchte. Und nur weil es schwierig ist oder vielleicht manchmal sehr schwierig ist, nicht gleich zu sagen, okay, dann lassen wir das.
Also durchhalten, wenn du es wirklich, wirklich möchtest, dann musst du durchhalten.
Genau.
Ja. Das ist ein sehr gutes Learning, was man mitnehmen kann, auf jeden Fall on the point. Genau. Und ich glaube, auch anwendbar in anderen Bereichen, ne, des Lebens.
Genau, also auch wenn von außen, das ist ja wie gesagt, auch in der Black Community ist es ja so, wir kriegen ja von außen oft gespiegelt, ja, lass mal, wird nichts, ist nicht. Nee, dranbleiben, einfach sich von ersten Rückschlägen nicht beeinflussen lassen, sondern an sich glauben, an seine Idee glauben, an das glauben, was man wirklich möchte. Und dann ja vielleicht nochmal einen anderen Ansatz gehen, zu sagen, im Moment probieren wir es doch nochmal so oder vielleicht so. Ohne sich klein zu machen, ohne zu sagen, hey, ne, ich bin irgendwie, ich weiß, ich bin da, sondern einfach, wenn man überzeugt von dem ist, was man möchte, dann hat man sehr viel mehr Möglichkeiten, das dann auch zu erreichen.
Mhm. Ja, und ich finde auch gut, dass du sagst, nicht einfach durchziehen, sondern guck mal, vielleicht hast du hier falsch gedreht.
Genau.
Geh nochmal auf der Seite oder geh vielleicht nach links ein bisschen, aber bleib trotzdem dran.
Genau, richtig. Mhm. Na, also nicht einfach blind links immer versuchen, sein 100% deines Themas durchzuziehen, sondern es gibt ja immer Facetten. Ne?
Ja.
Und wenn das eine nicht 100% funktioniert, kann man sich ein bisschen nach rechts, nach links drehen und am Ende vom Tag ist man doch wieder da, wo man eigentlich hin will.
Ja, super. Sehr, sehr spannend, was du erzählt hast. Ich finde deine Einstellung auch total cool. Also du scheinst die Dinge sehr, sehr locker zu nehmen und dir gar nicht zu viele Gedanken zu machen. So über dieses, was könnte schieflaufen, vielleicht noch hier. Sondern du machst einfach. Du, wie auch vorhin schon gesagt, ne, du setzt so einen Schritt nach dem nächsten einfach.
Man muss im Hier und Jetzt sein, aber unternehmerisch ist es natürlich schon so, dass ich mir jetzt natürlich schon über das nächste Jahr Gedanken mache, was könnte da gut ankommen, was könnte da Trend sein oder wie kann man da bestimmte unternehmerische Ziele umsetzen. Es gibt natürlich immer zwei Seiten. Man ist als Unternehmer, bin ich schon auch ein klarer Typ, der nach vorne schaut, der guckt, was funktioniert vielleicht nicht. Aber was ich wirklich wichtig finde, ist, wenn mal was nicht funktioniert, dann ist das so. Dann muss man es zur Seite legen. Aber man muss weitermachen. Man muss dann überlegt man sich halt was anderes. Also Corona ist ja das beste Beispiel. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Mist, oh was, die nehmen ja alles weg. Oder man überlegt sich einfach andere Dinge. Dann habe ich eine Gewürzreihe entwickelt. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie viel mehr Bewegtbild machen. Ich muss Rezepte erstellen. Also für mich ist es halt wirklich so, dass es, wenn der eine Weg irgendwie gerade mal schwieriger ist, dann muss ich mir halt einen anderen Weg suchen, um weiterzumachen. Ja? Und die Option zu sagen, gut, jetzt geht gar nichts mehr oder ja, vorbei, die ist eigentlich fast nicht da.
Nice, richtig schön. Ich glaube, das kommt auch daher, also kann ich mir gut vorstellen, dass du einfach gewohnt bist, mit vielen verschiedenen Zutaten zu arbeiten und weißt, man kann die immer auf verschiedene Art kombinieren und dann kommt was anderes dabei raus.
Ja, das kann man so sagen.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wie ist es für dich so im Alltag? Also du bist Koch, das heißt, du könntest ja irgendwie immer weiß ich nicht, vielleicht irgendwas Kleines zaubern, wenn du gerade Lust drauf hast oder so.
Ja.
Zum einen, lässt du gerne andere Leute kochen? Oder bist du dann derjenige, der sagt, nee, ich koche, weil ich weiß dann, wie es wird und so und ich habe da einen gewissen Standard? Und wie ist es mit deiner eigenen Ernährung auch? Mhm. Ne? Also ich kann mir halt ganz gut vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel in der Patisserie ganz viel macht, vielleicht so ein Zuckerproblem hat, ne? Weil er ständig irgendwie Süßes macht und backt. Mhm. Und wie ist es für dich, so sagst du, ich koche irgendwie grundsätzlich Gesundes oder so, damit ich halt nicht ständig esse und dadurch zunehme und dann, ne? Wie hält man da die Balance?
Genau, also es ist schon ja so, dass man nicht davon ausgehen muss, dass alle, die Koch sind, sich immer gesund ernähren.
Mhm.
Und man kann auch davon ausgehen, dass, wenn ich ein paar Kollegen höre immer mal, dass nicht alle Köche dann zu Hause auch gerne noch kochen.
Mhm.
Bei mir ist das aber so.
Mhm.
Also ich koche gerne auch privat, für mich, meine Familie, für Freunde, aber ich lasse mich auch gerne mal bekochen, ne? Und lasse mich auch darauf ein. Mindestens einmal.
Okay.
Also wenn das dann geschmeckt hat, läuft. Gerne wieder. Ja. Aber ich gehe auch gerne mal essen und so.
Mhm.
Aber ich koche auch wirklich gerne noch zu Hause und achte dann immer darauf, schon auch ausgewogen mich zu ernähren und auch die mit Essen auch ausgewogen zu ernähren.
Mhm.
Das heißt, es gibt Fisch, es gibt Fleisch, es gibt Gemüse, es gibt mal was Vegetarisches, es gibt auch mal irgendwie Salat oder ähnliches. Und dort ist es für mich natürlich viel einfacher, das mal schnell zu machen.
Mhm.
Ich sage jetzt mal so ein Caesar Salad mit gegrilltem Hühnchen beispielsweise mal schnell zu machen, als vielleicht für jemand anders, weil ich ja sofort weiß, was brauche ich dafür und welche Schritte sind effektiv zu handeln. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich auch mit Freunden oder Nachbarn mal spreche und die sagen, Mensch, heute wollte ich wieder was kochen und da muss ich erstmal dahin einkaufen oder muss ich erstmal das vorbereiten. Ach, und das ist mir jetzt so aufwendig. Ne? Dann denke ich mir natürlich, ja gut, das mag sein für dich jetzt. Ne? Es wäre vielleicht für mich genauso, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im Finanzamt ankomme und muss dann da irgendwie 1000 Listen mir durchgucken. Aber das kann man halt schwer aufs Privat übertragen. Das ist ja das Besondere beim Kochen. Das ist mein Job, das ist meine Berufung und Beruf, aber ich bin privat auch am Kochen. Ja? Also das ist das ganz Besondere an meinem Beruf und an dem Beruf, dass man die begleitet einen privat oder auch geschäftlich. Kochen und essen muss man immer eigentlich. Also kochen muss man nicht immer, aber es kann essen schon helfen, um Dinge zu verstehen und auch manchmal sich besser zu ernähren.
Ja, okay, wow. Ja, das heißt, für dich ist es ein leichtes dann, ne? Weil du musst dir da nicht viele Gedanken machen, du machst es einfach gerne.
Genau, und auch was das Einkaufen angeht, ne? Dass man da... Natürlich ist es auch mein Job zu bewerten, wie viele Zutaten brauche ich oder wie bestückt man den Kühlschrank richtig. Ne?
Mhm.
Und hat dann auch dann aus dem, was im Kühlschrank ist, sofort eine Idee, was mache ich daraus.
Mhm.
Also es ist also nicht so, dass ich mir am Anfang der Woche überlege, welche Gerichte ich in der Woche zu Hause koche, sondern da wird ein bestimmter Bestand an Gemüse, an Fleisch, Fisch mal gekauft, besorgt. Oder was mich gerade anspricht auf dem Markt oder in der Saison dann halt.
Ja.
Und dann
guckst du, was du draus machst.
Genau. Und frage natürlich auch manchmal, worauf habt ihr Lust? Wobei ich das natürlich zu Hause immer schon weiß, ungefähr.
Ja.
Aber es kommt auch manchmal so, dass meine Tochter sagt, Mensch, ich hätte da gerne mal wieder, ich habe wieder Lust auf Schnitzel oder ich habe mal wieder Lust auf was auch immer.
Mhm.
Und dann werde ich diesen Wünschen noch nachkommen.
Ach, ja? Wie schön. Ah ja, das ist doch ein toller Benefit, einen Koch zu Hause zu haben. Ja, super. Also Kevin, ich habe die Welt des Kochens neu entdeckt.
Toll.
Total toll. Und danke dir dafür auch, ja, für diese Darlegung dieser Ausbildung und was man lernt, wie das Ganze aufgebaut ist. Das hört man ja nicht jeden Tag.
Ja, ich freue mich, dass ich das mal machen konnte. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen, der Lust dazu hat, das zu machen. Und das ist ein ganz toller Beruf, eine ganz tolle Branche auch. Die braucht einfach auch gute Leute.
Ja, also Leute, wenn euch das irgendwie Appetit verschafft habt, nicht nur zu essen, sondern auch zu kochen, dann freuen wir uns ganz doll. Und ich hoffe sehr, dass ihr da sehr viel tolle Infos, tolle kreative Ansätze vielleicht auch gewinnen konntet. Und ich werde für mich auf jeden Fall mal auch so eine Bestandsaufnahme von dem machen, was ich habe und dann gucken, was kann ich daraus basteln.
Ja. Ne? Weil, vielleicht auch mal kombinieren.
Genau.
Neu denken.
Ich bin da tatsächlich auch eine, die so ein bisschen überfordert ist manchmal und mir denke, Gott, was
soll ich
jetzt
daraus machen? Was ist denn so dein Lieblingsgericht eigentlich?
Mein Lieblingsgericht? Meins ist Pondu.
Mhm.
ist ein kongolesisches Gemüse.
Ja.
Wird gemacht aus Cassava-Blättern.
Ja.
Und dann mischst du so verschiedene grüne Elemente mit rein. Also ja. Es ist sehr
grün. Okra-Schoten oder?
Okra, obwohl Okra tatsächlich nicht.
Ah, okay.
Aber Zucchini, bisschen Auberginen, auch wenn die jetzt nicht grün sind, aber ja, grüne Paprika,
ja.
Alles, was irgendwie grün ist, mischst du teilweise, ja. Weil nicht alle machen es. Und dann fügst du am Ende Fisch hinzu.
Ah,
also
okay.
Du zerlegst den auch komplett, also ja. Entfernst die Gräten und so.
Ja.
Und dann nimmst du wirklich nur das...
Filetieren, sagt man dazu.
Ah, filetieren, okay. Natürlich. Du filetierst den Fisch und dann nimmst du, genau, entfernst du die achso, das mit Entfernen der Gräten meint man dann filetieren,
genau, richtig,
ne?
Genau.
Okay, genau, dann mischst du den da rein und ach... Absolut genial.
Klingt auf jeden Fall sehr lecker, ja.
Ja, das kannst du dann mit Fufu essen oder auch mit Reis. Ich persönlich bevorzuge Fufu dazu.
Ja.
Aber es schmeckt unglaublich gut. Und dann kannst du auch ein bisschen Fleisch hinzufügen, meistens Chicken. So, wie heißen die? Drumsticks?
Chicken Drumsticks,
genau.
Ja. Ja,
wie sagt man nochmal Deutsch? Auch, ja. Das zu Deutsch?
Das ist der sogenannte Unterschenkel.
Unterschenkel,
klingt
genau.
Nicht ganz so cool, ne?
Ja. Drumsticks, ja. Genau, und dann hast du dann ein ganz, ganz leckeres Gericht. Also gesund und es füllt auch, ne?
Ja.
Füllt den Magen. Ja,
und macht
vielleicht.
Wirklich.
Ja. Ja. Vielleicht kommst du auch mal dazu, zu dem Genuss. Ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast, Pundu.
Nee, das haben wir nicht probiert. Nee,
nichts, ne? Nee. Ja, können wir mal arrangieren.
Ja, sehr schön.
Genau, also danke, Kevin.
Gerne.
Für dieses Gespräch. Aber bevor wir zum Ende kommen, habe ich natürlich meine Blitzfragen auch für dich. Die sind der Standard für jedes Gespräch. Und da lege ich einfach mal los. Schritte oder Sprünge?
Schritte.
Klein oder groß?
Groß.
Aufgeben oder scheitern?
Aufgeben, wenn überhaupt, ja.
Geld oder Reichtum?
Reichtum muss aber nicht immer alles mit Geld zu tun haben.
Ruhe oder Spaß?
Spaß.
Afrikaner oder Deutscher?
Afrikanischer Deutscher.
Nice, das war's auch schon.
Ja, ich danke dir.
Ja, danke dir, Kevin. Und absolut. Also ich habe es sehr genossen und ich freue mich auf das, was ich sonst noch von dir hören darf. Vielleicht gibt es da ja mal irgendwelche African Fusion Kochkurse oder so.
Das wäre mal, wär spannend auf jeden Fall.
Ja. Super, super cool. Danke dir.
Danke dir.
Ach ja, hochspannend das Ganze. Ihr seht, wenn es ums Kochen geht, geht es nicht wirklich nur ums Kochen, auch nicht nur ums Essen. Es geht insbesondere um das Zwischenmenschliche, um Gemeinschaft, um Leidenschaft, um Kultur, um Türen, die sich öffnen und Beziehungen, die sich bilden. Es geht um Hierarchien, um Teamwork und Kreativität und Ausdauer. Es geht um Demut, um Neugier und darum, immer einen Schritt nach dem anderen zu machen. Ich bin mir sicher, ihr habt noch mehr als das mitgenommen und ich überlasse euch nun gerne euren eigenen Gedankenprozessen. Möchte nur noch auf unsere Shownotes hinweisen, die ihr euch gern und bitte anschauen könnt, um mehr Infos zu Kevin und seinen Dienstleistungen zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. All I wish I could.